Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag bei uns im Podcast. Dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit, um das Thema Social Business, sinnvolle Jobs, und mit unseren Gästen sprechen wir genau darüber, nämlich über die Themen, an denen sie arbeiten, wie sie unternehmerisch die Welt ein Stückchen besser machen möchten. Heute haben wir Ottmar Trenk zu Gast, den Gründer von BeSharing.
Ja, und Ottmar hat bei BeSharing über, festhalten, 1 Million Mitarbeiterinnen. Mit seiner Firma BeSharing sorgt er nämlich für Transparenz, Fairness und Nachhaltigkeit in der Honigindustrie. Und jetzt haben wir es natürlich auch schon verstanden, die 1 Million Mitarbeiterinnen bestehen zu 99% aus Honigbienen. Wie bringt er jetzt aber Transparenz und Fairness in diesen Honigmarkt? Auf der einen Seite mit einem Matching und einem Netzwerkaufbau zwischen den Imkerinnen und den Landwirten. Die Landwirte haben nämlich häufig das Problem, wenn der lokale Stammimker mal nicht kann mit seinen Bienen, um sozusagen die hiesigen Felder zu bestäuben, dann brauchen die einen neuen Imker und wissen häufig gar nicht, wo die den herbekommen. Da sorgt Ottmar also mit BeSharing für ein Matching. Auf der anderen Seite bringt er den Landwirten digitale Bestäubungshilfen, die zum Teil mit künstlicher Intelligenz am PC helfen, den Bauern zu sagen, wie perfekt sie Bestäubungspotenziale auf ihren Feldern nutzen und auslösen können. Und dann hat Ottmar mit BeSharing auch noch 25 eigene Bienenvölker und verkauft den Honig dieser Bienen online über diverse Vertriebskanäle selber. Echter, ehrlicher Honig.de. Und ja, er und seine 13 menschlichen Mitarbeiterinnen kriegen da jetzt um und bei auch schon 1 Million Umsatz zusammen. Und er spricht mit uns heute über die Themen Bassbestäubung durch Hummeln, das große nächtliche Bienenwandern auf deutschen Autobahnen und die Honigpanscherei der chinesischen Honigmafia. Das ist das dunkle Kapitel der Honiglandschaft. Neben natürlich den ganzen nachhaltigen Aspekten. Das ist auf der einen Seite der Fakt, dass die Wildbiene im Gegensatz zu der professionellen Honigbiene vom Aussterben bedroht ist und er deswegen mit BeSharing auch eine Wildbiene-First-Policy bei den Landwirten durchzieht. Und natürlich auch die fairen Löhne für Imkerinnen, die nämlich zu etablieren. Das ist auch noch eine große Aufgabe neben eben der Transparenz im Honigmarkt, und da hat Ottmar uns heute einiges erzählt lasse.
Es war auf jeden Fall ein unglaublich vielseitiges Thema. Ottmar ist da mega drin. Wir haben, wie gesagt, viel gelernt über nachhaltige Landwirtschaft. Wir haben natürlich was über Konsumverhalten gelernt. Und wir haben auch gelernt und mit Ottmar darüber gesprochen, wie er überhaupt auf das Thema gekommen ist. Das ist nämlich auch sehr, sehr interessant gewesen. Ottmar ist eigentlich in einem ganz anderen Feld groß geworden, sage ich jetzt mal beruflich. Er hat nämlich eine Bankausbildung gemacht, ausgerechnet während der Finanzkrise 2008. Und hat da auch echt wilde Geschichten erlebt dann in der Zeit. Hat dann Politikwissenschaften studiert und ist dann auf das Thema Bienen gekommen. Und von daher ist das Gespräch nicht nur über die aktuellen Gegebenheiten sehr spannend gewesen, sondern vor allen Dingen auch über den Weg dorthin, wie Ottmar jetzt in den letzten 10 Jahren dieses Wissen um die Bienen und letztendlich auch das Unternehmen BeSharing aufgebaut hat. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann würden wir uns sehr freuen darüber, wenn ihr das weiterempfehlen würdet, wenn ihr es teilt, Freunden, Bekannten, Familienangehörigen. Ihr könnt das Ganze hier auch finanziell ein bisschen unterstützen, entweder einmalig oder auch wiederkehrend, damit wir den Podcast weiter ausführen können. Unter geilmontag.de findet ihr alle Möglichkeiten dazu. Das machen schon sehr viele von euch. Dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Ohne euch wäre das hier eben nicht möglich, diesen Podcast Woche für Woche rauszubringen. Und jetzt wünschen wir uns und euch ganz viel Spaß beim Zuhören bei Ottmar Trenk von BeSharing.
Moin Ottmar, wie geht's?
Moin Moin, gut geht es. Ich hoffe ebenso.
Bist du richtig gut gestärkt? Was hast du heute zum Frühstück?
Tatsächlich nichts, aber ich bin auch überhaupt kein Frühstücker. Ich bin da so der typische Herr Lehmann und hatte einen Kaffee.
Ja, also Herr Lehmann ist natürlich ein legendärer Film. Hoffentlich kennen die Leute das noch hier. Erst natürlich das Buch von Sven Regner und dann den legendären Film hier in Berlin gespielt. Ich habe heute beim Frühstück so ein bisschen an dich gedacht, Ottmar, weil ich hatte heute ein Brot mit Honig. Und dieser Honig, den habe ich aus dem Tiergarten. Ich bin heute, oder am Sonntag, glaube ich, letztes Wochenende, bin ich durch den Tiergarten spaziert mit meiner Tochter und meiner Freundin, und dann waren da Vater und Sohn, haben da am Auto gestanden, irgendwie am Ausgang, und die haben dann Tiergartenhonig verkauft und haben dann da Bienenstöcke im Tiergarten in Berlin postiert gehabt und haben dann den Honig da verkauft. Ist dieser Stadthonig generell irgendwie so ein großer Trend eigentlich, oder? Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Leute gibt, die auch in der Stadt Bienenvölker haben und den Honig dann verkaufen.
Ja, das kann man schon so sagen, wobei ich das weniger am Honig festmachen würde, sondern vielmehr daran, dass natürlich sozusagen die Demografie und die Verteilung von jungen Menschen sozusagen, die sich einem neuen Hobby widmen, eher stadtlastig ist. Und viele junge Menschen sich einfach in den letzten Jahren dazu entschieden haben, Imkerei zu betreiben und das dann auch in der Stadt. Und es funktioniert natürlich auch als eines der wenigen naturnahen oder sehr naturnahen Hobbys vom Balkon sozusagen. Und damit wird natürlich dann auch mehr Stadthonig angeboten. Ja.
Also es gibt ja auch so Bienenvölker, die sich manche Leute dann irgendwie aufs Dach stellen. Aber gibt es auch einfach so private Leute, die sich wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, ein Bienenvolk auf dem Balkon halten?
Ja, tatsächlich. Also immer mehr. Gerade die letzten Jahre war das so ein Trend, der zu beobachten war, dass eben viele junge Menschen in der Stadt sich diese naturnahen Hobbys, wozu eben auch die Imkerei zählt, sozusagen ausgesucht haben. Und ja, ich sage mal, ihr kennt das selber, man hat nicht immer gleich einen Schrebergarten oder kennt jemanden, der einen Schrebergarten hat. Man ist auch nicht unbedingt sozusagen so gut unterwegs, dass man jedes Unternehmen kennt, das Bienenstöcke auf seinen Unternehmensflächen haben möchte oder ähnliches. Mhm. Und dann ist für viele der eigene Balkon natürlich die erste Anlaufstelle. Und mittlerweile gibt es da auch Beutensysteme, die ganz gut funktionieren. Vom Balkon, die Bienenbox beispielsweise, auch ein Gründer aus Berlin, der Johannes, der das mal ins Leben gerufen hat. Und das machen doch einige tatsächlich. Aber
Kleiner Crashkurs in Privatimkerei. Wie teuer ist so die kleinste Bienenbox, weißt du das?
Also ich sag mal so, wenn man mit der Imkerei anfängt, muss man ungefähr rechnen 300 bis 400 Euro mit Material und dem Bienenvolk, bevor man überhaupt anfangen kann. Also das heißt,
brauche ich sowas wie einen Imkerschein?
Also definitiv, ich empfehle jedem, dass er sich mindestens in einem Imkerkurs mit dem Thema eben auseinandersetzt, sich entsprechend Bücher dazu besorgt, um einfach eine theoretische Grundlage auch zu haben. Aber am Ende ist es wie bei jedem guten Handwerk, man lernt es wirklich beim Tun, ja, also an den Bienen selbst. Und du kannst der beste Theoretiker sein und das erste Mal dann an einem Bienenvolk stehen. Und ich glaube, diese Situation kennt jeder Imker, dass das dann einfach, Theorie und Praxis überlappend sind, aber man schon feststellt, Mensch, ich weiß wahnsinnig viel über Bienen, aber so ein offenes Bienenvolk ist dann schon nochmal was anderes.
Ja. Aber ich muss mir nicht vorher Gedanken machen, ob es in der Nähe überhaupt Blumen gibt. Also man kann sagen, irgendwie auf jedem Balkon in jeder Stadt könnte man theoretisch so ein Bienenvolk hochzüchten oder wie ist das? Also ich weiß gar nicht, ich wüsste zum Beispiel gar nicht, ob die jetzt wirklich auch unbedingt Blumen brauchen oder ob man auch sagen kann, ach, hier in der Nähe, da steht so viel Müll und Essensreste rum, die Bienen gehen wie die Tauben da einfach ran und die kriegen super Honig, einfach aus dem Müll ziehen die sich da den Zucker raus.
Ja, also grundsätzlich haben wir natürlich in der Stadt auch ganz gute Bedingungen. Wir haben hier ein durchgängiges Blüteangebot. Das heißt, die Bienen finden eigentlich zu jeder Jahreszeit ausreichend viel Nahrung. Das ist auf dem Land, wo wir einfach die ein oder andere Kultursteppe haben, ja, wo sozusagen kilometerweit nur ein Anbauerzeugnis zu sehen ist, etwas anders. Grundsätzlich ist es so, dass Bienen natürlich Blüten brauchen, an denen sie sich mit Pollen und Nektar versorgen. Aber auch, du hast es gerade angesprochen, Müll kann durchaus das ein oder andere mal interessant sein, auch für die Bienen, besonders wenn es dann Zucker wird oder Leerglas, Altglascontainer, wo vielleicht alte Honiggläser entsorgt werden, wo die Bienen durchaus auch solche Reste mal aufnehmen. Wir hatten hier in Hamburg mal einen Fall, ich weiß gar nicht mehr, wer es mir erzählt hat, aber das fand ich ganz witzig. Da war ein Imker in der Nähe des Doms mit seinen Bienenvölkern und die Bienen haben tatsächlich wahrscheinlich Zucker von der Zuckerwatte eingesammelt und der Honig hatte danach tatsächlich so Zuckerwattenfarben, grün, blau, rosa. Also sowas kommt vor in der Stadt, ja, definitiv.
Das ist ja eine geile Story. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das war jetzt mal wieder so eine typische rhetorische Frage von Paul eigentlich. Vom Boulevard direkt.
Da ist doch was drin.
Ja, aber dann ist wirklich, genau, ja, das, dieses Boulevardwissen, das ist dann doch so ein bisschen, hat er auch doch einen ehrlichen Kern irgendwie noch, ne? Einen wahren Kern. Wie ist es denn mit dem Winterschlaf? Wie überwintert denn überhaupt so ein Bienenvolk, Ottmar?
Ja, also tatsächlich kann man sich das vorstellen, wie die Pinguine sich wärmen. Also du hast eine sogenannte Wintertraube, in der Mitte sitzt die Königin und die Bienen wärmen ihre Königin über den Winter hinweg, halten sie eben in der Mitte und bewegen sich immer von außen oder von innen nach außen, sodass jede Biene mal in der Wärme und mal in der Kälte ist und ein bisschen mehr die Königin zu wärmen hat oder eben auch ein bisschen weniger. Genau, und so
und überwintern die trotzdem auch. Die fliegen aber trotzdem rum?
Nein, die fliegen nicht rum, die sitzen wirklich in der Traube fest zusammen und okay. nutzen ihre Flügelmuskulatur, um ja, den Bienenstock warm zu halten, auf Körpertemperatur zu halten.
Ja, ja, das war nämlich auch eine Frage, die wir uns hier in der Quarantäne gestellt hatten. Also so ganz ans Bienenvolk traue ich mich noch nicht ran, aber wir haben so ein Insektenhotel bestellt und dachten uns, dass wir das jetzt mal hier auf dem Balkon aufhängen, aber ich war mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir das auch im Winter machen können. Hast du da noch einen Tipp für mich, ob man so ein Insektenhotel auch im Winter eröffnen kann oder sollten wir da lieber bis zum Sommer warten?
Naja, aufhängen kannst du es auch im Winter, das ist nicht das Thema, aber die Wildbienen haben jetzt natürlich auch schon das Jahr vollbracht, haben ihren Nachwuchs gezogen und dass da jetzt noch eine Annistung mit Wildbienen stattfindet, das ist eigentlich unrealistisch. Das heißt, ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, was man dann im Frühjahr ausbringt gemeinsam oder eben, wenn du es nicht erwarten kannst, kannst du es natürlich auch schon aufhängen und im Frühjahr, ich sage mal so ab März, April, typischerweise beginnt dann auch die Anlistung in solchen Insektenhotels.
Ah, ja. Gibt es sogar auch in unserem Online-Shop bei Goodbye, da haben wir jetzt auch ein Insektenhotel und da haben wir uns nämlich auch gefragt, ja, macht das als Wintergeschenk überhaupt Sinn oder muss man dann immer bis zum Sommer warten, um das auszupacken? Aber bin ich ja beruhigt, dass du gesagt hast, das kann man auf jeden Fall auch schon im Winter öffnen, ist halt nicht so viel los dann im Hotel.
Ja, im Prinzip noch nicht, weil das wartet natürlich darauf, entdeckt zu werden von den wilden Bienen. Ja. Aber dann hast du, klar, also ich sage mal, es schadet ja nicht, wenn es irgendwo am Balkon hängt oder im Kleingarten oder sonst wo, stört es ja auch nicht. Also insofern, wenn man es nicht erwarten kann, würde ich jedem empfehlen, das Aufhängen macht ja auch schon Freude, sich darüber Gedanken zu machen, wie richte ich es aus, wo platziere ich es überhaupt, nehme ich es mit in den Kleingarten, hänge ich es an meinem Balkon auf, bringe ich es vielleicht sogar mit in die Firma. Ich glaube, das sind ja so Gedanken, die dann mit so einem Insektenhotel automatisch auch einhergehen und dem sollte man sich jederzeit widmen, nicht nur in der Zeit, wo die Wildbienen auch da sind.
Ja, bevor du so eine richtig fleißige Arbeitsbiene warst, warst du ja so eine richtig dreckige Bankkaufmannslarve und hast als Banker bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank gearbeitet, oder?
Ja, genau, das ist richtig.
Wie musst du denn drauf gewesen sein, dass du da Bock drauf hattest? So wirkst du jetzt irgendwie gerade gar nicht.
Ja, also ich glaube, ohne die Frage herabzuwerten, aber ich sag mal, dreckig sind natürlich nicht alle Banker, genauso wenig wie in anderen Branchen, wo man Menschen vermutet, denen der moralische Kompass abhanden gekommen ist oder möglicherweise abhanden kommen kann oder die Wahrscheinlichkeit dafür höher ist. Ja. Nee, was mich einfach wahnsinnig interessiert hat, sind Wirtschaftskreisläufe und eine Bank ist und bleibt heutzutage ja ein Schmelztiegel für Privatkunden wie für Unternehmen. Alle haben irgendwo eins gemeinsam, nämlich ein Konto und einen Geldverkehr, der irgendwo stattfindet. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, also ein allgemeines Interesse für Gesellschaft und vor allem Wirtschaft. Und so ist dann damals, ja, ich sag mal, die Verbindung zur Bank entstanden, das Kaufmännische. Und tatsächlich lag es auch familiär damals ein Stück weit nah, weil mein damaliger Schwiegervater in Spee, der Vater meiner langjährigen Ex-Freundin, der auch bei der Deutschen Bank gearbeitet hat und man darüber einfach mal so ein bisschen Einblicke bekommen hat.
Damals gab es noch so strategische Beziehungen einfach, so eine strategische Heirat, wie so im 15. Jahrhundert.
Ja, absolut.
Einfach mal die Königin von Spanien heiraten, wenn man Spanien als Urlaubsziel ganz interessant findet.
Genau, ich habe gedacht, jetzt ist deine Chance, Vorstand eines großen Weltkonzerns wie der Deutschen Bank zu werden. Um Gottes Willen, nein, das war überhaupt nicht mein Ansinn. Aber ja, natürlich ist dann über so eine Nähe und den Austausch, den man dann im Privaten hat, auch das Berufsfeld sehr viel klarer. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich praxisorientiert mich im Kaufmännischen irgendwo fortbilden möchte und eine Ausbildung starten möchte, anstatt ein Studium im ersten Schritt. Und dann gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viele tiefgreifende kaufmännische Ausbildungen in Deutschland. Ich würde sagen, das ist vielleicht der Groß- und Außenhandel, Einzelhandelskaufmann, der Industriekaufmann und der Bankkaufmann, die einfach eine sehr tiefe kaufmännische Ausbildung ja auch ermöglichen. Und das hat mich damals einfach sehr gereizt und war auch eine sehr spannende, lehrreiche Zeit, aus der ich heute noch zehre.
Ja, vor allen Dingen war es ja ein sehr spannender und lehrreicher Zeitpunkt, wo du deine Ausbildung angefangen hast. Das war 2008, glaube ich. Also direkt nach dem Lehman-Kollaps und während der Weltfinanzkrise. Und ich habe gelesen, deine ersten Erfahrungen so bei der Bankausbildung waren dann irgendwie, dass du da mit verängstigten Kunden erstmal die Silberbarren bei denen ins Auto geladen hast, weil sie halt Angst hatten, ihr gesamtes Vermögen zu verlieren, weil sie sich über Jahre oder Jahrzehnte angespart hatten. Also stelle ich mir ein Stück weit surreal vor, wenn man dann direkt nach der Schule dann so eine Ausbildung anfängt und vor allen Dingen ja Bankausbildung ja vielleicht auch was mit Sicherheit verbindet oder Planbarkeit und dann direkt eigentlich in so eine Krise geworfen wird. Wie hast du das damals empfunden, so dieses ganze Umfeld und wie weit hat dich das natürlich dann auch geprägt?
Krass, ne? Also ich denke, dass mit der Finanzkrise der Banker so seinen letzten oder den letzten Funken Ansehen so ein bisschen gebüßt hat. Ich denke, dass vor der Finanzkrise man natürlich noch vollkommen anders auch auf den Bankkaufmann geguckt hat. Und das war für mich schon ein einschneidendes Erlebnis, im August sozusagen seine Ausbildung zu beginnen. Dann ist das erstmal sehr theorielastig, bevor man überhaupt in die Filialen gehen kann. Man hat einen Schulblock vorweg etc., sodass man so eine kleine Grundausbildung vorweg erstmal hat. Und im Grunde ging mein Praxisteil sozusagen direkt mit der Lehman-Pleite los und ihr könnt euch vorstellen, was zu der Zeit eben los war, da ging es ja wirklich, ich erinnere mich noch an Angela Merkel und Herr Steinbrück, die dann vor die Kameras getreten sind, um auch den deutschen Sparern wieder Sicherheit zu geben, wo ja wirklich eine große Unsicherheit auch war, komme ich überhaupt an mein Geld noch ran? Und wir hatten, ich war damals, hatte das große Glück im Hauptgeschäft bei der Deutschen Bank hier in Hamburg zu sein, am Rathaus und direkt ganz unmittelbar am Adolfsplatz, und da hatten wir Schlangen vom Schalter innen bis zur Handelskammer, also bis zum Rathaus raus. Das war unglaublich und natürlich fragt man sich dann, Mensch, habe ich jetzt eigentlich die richtige Entscheidung getroffen? Was ist denn jetzt auf einmal los? Gleichzeitig fand ich es aber auch total spannend, nämlich als Herausforderung, weil man durch diese Krise natürlich die versucht hat, auch schon als Auszubildender im ersten Lehrjahr die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen maximal zu entlasten, weil die natürlich 24/7 damit beschäftigt waren, ihre Kunden einzufangen, abzuholen, in Gesprächen zu sein, etc. Und man irgendwie im ersten Lehrjahr schon gefühlt allein auf weiter Flur stand teilweise und eben diese Krise irgendwie gemeinsam managen musste. Und das fand ich sehr, sehr interessant und ich habe es ehrlicherweise so ein bisschen natürlich auch genossen, dass man in dieser Zeit auch schon sehr viel Freiheiten hatte, die man, glaube ich, unter normalen Umständen so sicher nicht bekommen hätte. Also man konnte sich sehr schnell sozusagen beweisen und direkt mit Kunden schon sprechen, was sonst im Ausbildungsverlauf erst etwas später ansteht.
Du hast dann trotzdem recht schnell danach, nach der Ausbildung, aufgehört als Banker zu arbeiten, hast noch Politikwissenschaften studiert. Was war dann so für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, ja, das ist doch nicht das Richtige für mich, das ist jetzt kein Job, den ich lange machen möchte oder kann?
Ja, also grundsätzlich hatte ich als Leistungskurs in der Oberstufe mein Abitur Politik auch als Schwerpunkt. Und da ist natürlich Wirtschaft und Gesellschaft oder Wirtschaft und Politik gleichermaßen theoretisch als Inhalt sozusagen angebracht. Und das hat mich beides schon immer sehr gereizt. Und so hatte ich dann irgendwann die Wirtschaftsseite, die BWL-Seite auf der Bankseite sehr praxisnah für mich im Grunde so abgeschlossen, dass ich gesagt habe, Mensch, da weiß ich jetzt schon unheimlich viel, aber es gibt einfach noch viele andere Fragen, eben gesellschaftlicher Natur, denen ich mich gerne nochmal sehr intensiv auch im Rahmen eines Studiums widmen würde. Und darüber hinaus komme ich selber aus einer sehr unternehmerischen Familie. Mein Bruder, der selber Unternehmer ist, mein Vater, der Unternehmer ist wobei man das ja nicht so ablegen kann. Und auf der Seite oder auf der anderen Seite des Schreibtisches in der Bank saßen wahnsinnig spannende Persönlichkeiten auch. Also wenn man hier am Jungfernstieg in der Deutschen Bank hier in Hamburg als Banker arbeitet und im Bereich Business Banking, Private Banking irgendwie unterwegs ist, was so meine beiden Bereiche waren, dann hatte man irgendwann sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, die oft eine Gründung hinter sich haben, Geschäftsführer sind oder ähnliches. Und ich fand das immer unheimlich spannend, diesen Menschen zuzuhören. Das ist das, was ich so mit Schmelztiegel meinte. Und irgendwann hat es mich gereizt, selber so eine Geschichte auch als Unternehmer ein Stück weit zu starten. Und das war mir klar, als ich damals in der Bank aufgehört habe, dass das Studium für mich klar, erstmal ein grundlegendes Interesse ist, aber ich habe mich ja auch parallel zum Studium damals selbstständig gemacht, bin dann auch aus der Commerzbank, wo ich noch als Werkstudent ein Jahr lang parallel zu meinem Politikwissenschaftsstudium gearbeitet habe, relativ schnell raus und habe dann mit meinem Mitgründer Nils gemeinsam im Bereich Vertrieb und Marketing eine kleine Agentur aufgebaut. Und das war mir auf jeden Fall klar, dass ich mich selbstständig machen wollte, als ich damals dann auch raus bin aus der Bank.
Jetzt haben wir Bankausbildung, wir haben ein Politikwissenschaftsstudium, aber wie kommt man jetzt von diesen Themen eigentlich zum Thema Bienen? Also das ist ja schon jetzt für einen Außenstehenden vielleicht nicht ganz leicht nachvollziehbar, wie man diesen Schritt geht oder ist es dann doch näher, als man denkt?
Darf ich einen Tipp abgeben?
Ja, klar.
Ja, unbedingt.
Weil was mir aufgefallen ist in so einer kleinen Studie der globalen Imkerei ist, dass ähnlich wie das Rosenzüchten die Imkerei zwar was ist, was man häufig älteren Leuten vielleicht zuschreibt, so in der Außendarstellung sind Imker oder Rosenzüchter einfach super häufig Omas und Opas, aber vor allem ist das auch super Lifestyle-mäßig aufgeladen, weil Mafia-Paten ganz häufig auch eine der beiden Tätigkeiten nachgehen. Ich habe da jetzt zwar nur zwei Beispiele für, aber in Der Pate, da ist der Pate ein Rosenzüchter und stirbt ja auch in seinem Rosengarten. Aber bei Four Blocks ist das Familienoberhaupt der Familie, um die es da geht, um diese Gangfamilie, um die es geht, ist nämlich ein Imker. Und der wird auch beim und der versteckt nämlich, glaube ich, die entweder das Geld oder das Koks unter den Bienenstöcken. Und deswegen fandst du das so cool, weil du dachtest, okay, wenn das so Mafia-Paten machen, dann will ich das auch machen.
Ja, voll. Also wir haben im Grunde auch darüber nachgedacht, ob wir nicht lieber einen Distributionsservice für Drogen irgendwo aufbauen.
So wie Lamborg, ne? Nur mit Bienen.
Da guckt ja keiner rein in so ein Bienenvolk, ne? Nein. Tatsächlich war es noch banaler, nämlich das Abaton-Kino hier in Hamburg, Schleichwerbung, ein Kino in Hamburg, was in meiner Fakultät liegt, die den Film More Than Honey damals gezeigt haben. Und ich bin grundsätzlich ein sehr naturnah aufgewachsen und habe in der Stadt auf jeden Fall so eine Entkopplung gespürt und einen Zug wieder in die Natur. Habe wirklich sehr viel Zeit dann auch immer damit verbracht, rauszufahren, in die Natur zu fahren und habe mir irgendwie was gewünscht, wo ich eine Naturnähe sozusagen in der Stadt auch wiederherstellen kann. Und da ist die Imkerei, finde ich, ein wahnsinnig tolles Medium auch dafür, wieder die Natur mit anderen Augen wahrzunehmen. Weil sobald du anfängst, Bienen zu halten, hast du den Nektar in der Nase, achtest du darauf, was geht jetzt gerade in Blüte, nimmst du den Frühling ganz anders wahr, nimmst du den Sommer ganz anders wahr, also du bist viel näher dran sozusagen an der biologischen Entwicklung, als das ohne die Bienen der Fall war, und das war für mich immer so definitiv ein Anreiz, mit der Imkerei eben zu starten, um in der Stadt eine Möglichkeit zu haben, naturnah ein Hobby irgendwo auszuüben. Und so ist das dann damals entstanden. Heißt, ich habe im Grunde diesen Film geschaut und hatte gleichzeitig neben dem Hobbyinteresse und dem Wunsch, einfach Bienen zu halten, naturnahes Hobby irgendwo sich aufzubauen, gesehen, dass es dort eben wahnsinnig viele strukturelle Probleme gibt. Und das hat mich dann eher so als Politologe interessiert. Wie verteilen sich eigentlich dort die Imker in Deutschland, in Europa, auf der Welt? Wie alt sind die eigentlich im Schnitt? Sind die eher auf dem Land oder sind die eher in der Stadt wiederzufinden? Und da gab es damals das Buch von Erika Meier, Stadtbienen, würde ich auch heute noch jedem empfehlen, wo eben viele dieser strukturellen Probleme auch so ein Stück weit aufgezeigt werden. Und ich dachte mir die ganze Zeit bei jedem Problem, Mensch, das kann doch nicht sein. Man muss doch eigentlich nur diese Imker irgendwo vernünftig miteinander vernetzen. Und so ist dann im Grunde auch relativ schnell die Idee Bee-Sharing mit dem Imkern entstanden. Und so hat sich das dann relativ zügig parallel entwickelt. Also aus dem Hobby hat sich relativ schnell dann auch diese Vereinsidee, der Verein Bee-Sharing eben entwickelt, und so ist das entstanden.
Bevor wir auf B-Sharing gleich natürlich ausführlich eingehen, möchte ich nur eine Frage zu More Than Honey stellen. Für alle Leute, vor allen Dingen auch, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, der zeigt ja, ich glaube, das ist von 2012 ungefähr, ne, irgendwie aus dem Jahr, und zeigt ja eigentlich eher so eine dystopische Zukunft von Gesellschaft, von Landwirtschaft vor allen Dingen, also Monokulturen und letztendlich, wo alles totgespritzt ist und wo es eigentlich auch gar keine Insekten oder Bienen mehr gibt. Wie weit ist denn die heutige Realität von dieser Dystopie noch entfernt?
Ja, also ich würde sagen, in den USA, und da habe ich auch im Rahmen von meiner Tätigkeit für B-Sharing viel Zeit verbracht in den letzten Jahren, ist das einfach Realität? Haben wir einfach wahnsinnig große Anbauflächen, die aufgrund des Anbauerzeugnisses, nämlich der Mandel, auch wahnsinnig viele Bestäuber benötigen und auch aufgrund der Art und Weise, wie dort angebaut wird, nämlich in wirklich intensiven Monokulturen. Ich würde behaupten, dass das ein Problem ist, dass alle westlichen Länder irgendwo teilen, dass wir eben eine Konzentration dort in der Landwirtschaft sehen auf bestimmte Anbauerzeugnisse und das natürlich auch ein Stück weit negative Auswirkungen eben auf die Artenvielfalt, auf die Bestäubung natürlich hat und entsprechend Lösungen gefunden wurden, die dann da lauten wie in den USA, wir fahren 100% der Bienenvölker zur Zeit der Mandelblüte in die Bestäubung nach Kalifornien. Und das sind natürlich katastrophale Umstände. Das ist in Europa Gott sei Dank noch nicht der Fall. Wir haben hier in Europa noch eine kleinteiligere Landwirtschaft, gerade im Bereich des Gartenbaus, wozu ja auch die Mandel zählt, ist es noch sehr viel kleinteiliger, um euch ein Beispiel zu geben. In den USA hast du im Schnitt Betriebe, die zwischen 50 bis 75 Hektar groß sind. Und hier in Deutschland ist der durchschnittliche Obstbetrieb so um die 12 bis 13 Hektar groß. Das sind schon noch andere Größenordnungen, wo auch andere Herausforderungen sozusagen eine Rolle spielen. Und so eine intensive Bestäubung, wie das auch in der Mandel notwendig ist, um einen Fruchtansatz zu haben, um einen Ertrag später auf der Fläche zu haben, solche Anbauerzeugnisse haben wir jetzt hier beispielsweise in Deutschland nicht in der Intensität. Insofern, ja, ist das erschütternd zu sehen, und ich glaube auch, dass viele Landwirte, aber auch grundsätzlich der gesamte Agrarbereich sich der Probleme auch bewusst ist und dass dort oder bewusst sind und dass dort auch nach Lösungen gesucht wird. Und wir freuen uns, dass wir als ein Teil dieser Lösung auch verstanden werden und überhaupt ein Diskurs stattfindet, wie kann man diese Situation verbessern. Ich glaube, das war auch vor 6, 7 Jahren noch ein anderer Diskurs, wo man die Art des Anbauens, also dieser intensiven Landwirtschaft, fast industriellen Landwirtschaft, gar nicht so stark hinterfragt hat.
Mit welchem Problem habt ihr ganz konkret angefangen? Also es gibt ja ganz viele Probleme, glaube ich, in der Landwirtschaft und jetzt auch wahrscheinlich, was Bestäubung anbelangt oder Obstanbau anbelangt. Aber welches Problem habt ihr ganz am Anfang, als der Verein 2014 gegründet wurde, als erstes adressiert?
Ja, also tatsächlich war es die Vernetzung zwischen Imkern im ersten Schritt und die Imker vernetzen mit den Landwirten. Was wir relativ schnell festgestellt haben, ist zum Beispiel, Hamburg ist ja eine wunderschöne Stadt und wir haben auch das wunderschöne alte Land hier vor den Türen der Stadt oder von den Toren der Stadt.
Der Obstgarten quasi von Hamburg, ne? Für alle Leute, die jetzt nicht aus Hamburg kommen.
Genau, 9000 Hektar Anbaufläche, das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas. Und jeder Hamburger kennt das alte Land und andersrum. Und als ich dann damals angefangen habe, zu den Bienen zu recherchieren, sind wir eigentlich sehr, sehr zügig auch in den Austausch getreten mit Bieneninstituten, aber auch mit Organisationen wie zum Beispiel der Esteburg, die im alten Land sitzen, und haben uns gefragt, wie machen die das denn eigentlich gerade, wenn das so ein gravierendes Problem ist. Und da haben wir dann festgestellt, Mensch, aktuell werden um und bei 4.500 Bienenvölker im alten Land eingesetzt und davon kommen mehr als die Hälfte schon aus Bayern und Co. Und obwohl wir in der Stadt Hamburg heute mehr als 4.000 Bienenvölker schon verfügbar hätten. Und das hat sich mir damals nicht ganz erschlossen, woher diese Bereitschaft rührte, dass sozusagen Bienen aus Süddeutschland nach Norddeutschland gefahren werden, um hier eben die Bestäubung sozusagen abzudecken. Und so haben wir uns eigentlich von Anfang an auch um das Bestäubungsthema gekümmert und gesagt, wir möchten die Bestäubung, also regionale Lebensmittelerzeugung fängt bei uns auch bei der Bestäubung schon an und wir möchten, dass möglichst viele Bienenvölker aus der Region für die Region eben eingesetzt werden. Und da haben wir im Grunde dann mit dem Netzwerk angefangen, sind direkt von Anfang an auf Landwirte und Imker gleichermaßen zugegangen und haben den Austausch dort gesucht.
Ist ja auch letzten Endes nachhaltiger, wenn für lokales Obst auch lokale Bienen für die Bestäubung irgendwie eingesetzt werden, vermute ich mal. Aber ich wusste von vornherein gar nicht, dass Bauern überhaupt so stark auf irgendwie Bienen angewiesen sind und Bienen da sogar auch durchs ganze Land irgendwie kutschiert werden, wie du das beschrieben hast. Weil ich dachte, es gibt überall da, wo es Blüten gibt und überall da, wo es Felder gibt, automatisch irgendwie auch Bienen. Aber das ist anscheinend Quatsch, oder? Also die Wildbienen, die reichen da noch lange nicht aus.
Ja, also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube grundsätzlich automatisch Bienen gibt es dann, wenn die Bedingungen das ermöglichen. Dazu zählt zum Beispiel ein Blüteangebot von 6 bis 8 Wochen als ein Beispiel. Dazu zählen lockere Böden, weil 70%, über 70% der Bienen oder der wilden Bienen in den Böden leben und gar nicht in Bienenboxen, so wie wir das kennen, oder Insektenhotels. Dazu zählt, dass man auch mal hohes Gras stehen lässt beispielsweise, Rückzugsorte schafft etc. Und dann kann man davon ausgehen, dass ein Teil der Bestäubung auch durch wilde Insekten abgedeckt werden kann. Dazu muss man aber auch wissen, dass wir natürlich mit der intensiven Landwirtschaft eine sehr, sehr starke Dichte an Blüten auch haben, die zur selben Zeit in Blüte gehen, und dass Wildbienen natürlich auch Habitate haben, also so wie der eine große Wohnung mag und der andere eine kleine Wohnung, und der andere mag seinen Nachbarn gern direkt und der andere möchte den Nachbarn möglichst in einem Kilometer Radius gar nicht haben, so ist das auch bei den Bienen der Fall. Und die natürliche Habitatdichte, die bei den Bienen sozusagen vorzufinden ist, würde nicht ausreichen, um die Flächen so zu bestäuben und diese Blütendichte, die auf einmal sozusagen in Blüte kommt, zu bestäuben, um den Landwirten einen Vollertrag zu ermöglichen, damit die wirklich wirtschaftlich arbeiten können. Und so musste und muss auch in Zukunft, solange wir ich sag mal, so anbauen, wie wir anbauen, auch kontrolliert und professionell bestäubt werden, ganz klar.
Und wie du das beschrieben hast, wenn Bienen aus Bayern nach Hamburg kommen, werden dann wirklich so die großen Bienenstöcke auf einen LKW geladen, der dann einmal durchs Land fährt, oder wie passiert das?
Ja, also in der Regel passiert das nachts, und Gott sei Dank ist Bayern ja nicht ganz so weit weg, wie zum Beispiel Florida von Kalifornien entfernt ist. Also wir haben hier nicht die Situation in Deutschland, dass wir Bienentransporte haben, die irgendwie eine Woche andauern und die Tiere eine Woche lang in ihren Bienenstöcken verweilen, bis sie dann endlich auf der Fläche mal rausgelassen werden, wenn sie denn überhaupt lebend ankommen. Mhm. Aber ja, grundsätzlich ist es so, dass man einen Bienenstock schließen kann und ich sag mal, in der guten imkerlichen Praxis man die Bienen zum Beispiel noch mit Wasser besprüht und kühlt. Es gibt dann sogenannte Wanderrahmen, wo man dann auch für Zirkulation, Luftzirkulation im Bienenstock sorgen kann. Und dann passiert das nachts vor allem. Und man ist dazu angehalten, weil die Temperaturen kühler sind und die Bienen nachts nicht fliegen. Ganz einfach. Also man kann dann abends den Bienenstock zumachen. Und wenn die Bienen dann sozusagen in ihre Abendruhe gehen, dann fängst du an, die Tiere zu transportieren. Und nächsten Morgen, wenn sie wach werden, sind sie idealerweise schon auf der Fläche angekommen und können ihre Arbeit verrichten und wieder anfangen auszufliegen.
Ich meine, man hat häufiger schon gehört, dass irgendwie ein LKW mal umkippt und dann irgendwie Gurkengläser ausfließen oder irgendwie mal Giftgas oder Öl oder sonst was. Aber dass dann einfach so auf einmal Bienen freigesetzt werden, das ist auch so noch nicht bekannterweise passiert, oder?
Also ich kann nur für uns sprechen, und ich glaube, das ist etwas, du weißt, wie das ist, über solche Dinge spricht man wahrscheinlich nicht so gerne, wenn einem das selber widerfährt. Ich habe zumindest noch keinen Imker kennengelernt, der mir gesagt hat, Mensch Ottmar, letzte Woche bin ich über die Autobahn gefahren und da habe ich 100 Bienenvölker im Autobahngraben versenkt, ganz schrecklich. Ich denke, sowas würde auch durch die Presse gehen, abgesehen davon, aber grundsätzlich bei uns ist noch kein Bienenvolk weder auf dem Weg zum Hof, noch auf dem Hof, noch auf dem Weg vom Hof zurück, hat einen Schaden genommen, ist verbraust oder durch den Transport irgendwie so beschädigt worden, dass die Bienen das nicht überlebt haben. Das muss halt richtig gemanagt werden, und zum Wandern gehört natürlich auch, sich damit, so nennt sich das, dass Bienenvölker bewegen, nennt sich Wandern. Dazu gehört auch, dass man sich damit mit der guten Wanderpraxis auseinandersetzt, und da gibt es so ein paar Dinge, die man eben einhalten muss, wie zum Beispiel nachts, wie zum Beispiel das Besprühen mit Wasser, um die Bienen nochmal zu kühlen, etc. etc. Und wenn man diese praktischen Elemente einhält, dann ist das weder für die Bienen schädlich, zumindest nicht so, dass das Bienenvolk da irgendwie so einen Schaden nimmt, dass es nicht mehr überlebt.
Wenn man irgendwann mal einen Bienentransport sieht und das passiert tagsüber, gleich anschwärzen, das ist sozusagen kein fairer, sozialer, bienengerechter Wanderprozess dann. Ja, wir haben ja aber gerade schon quasi einen Teil eures Geschäftsmodells beschrieben, also diesem Marktplatz für Imker und Landwirte. Ihr connectet dann quasi die Landwirte mit den jeweils lokalen Imkern, wenn ich das richtig verstanden habe. Und verdient ihr da eigentlich auch gleich schon dran oder passiert das erstmal einfach nur so auf eurer Plattform?
Also grundsätzlich, das Matching zwischen Imkern und Landwirten ist kostenfrei. Wir verdienen dann etwas, wenn eine Bestellung ausgelöst wird durch den Landwirt. Also wenn der Landwirt sagt, hey, lieber Imker, ich möchte von dir 100 Bienenvölker in der kommenden Saison beziehen, dann findet der Auftrag zwar direkt zwischen Imker und Landwirt statt, aber ähnlich wie das bei allen Plattformmodellen der Fall ist, gibt es eben eine kleine Gebühr für das Zurverfügungstellen der digitalen Infrastruktur, die wir damit dann vereinnahmen. Ansonsten haben wir neben der Honigbiene ja auch noch andere Bestäuber im Programm und das sind dann klassische Handelsartikel, wo wir Insektenhotels eben beispielsweise, professionelle Insektenhotels für Landwirte anbieten. Es gibt immer noch die Praxis der Hummelbestäubung, die in Europa sehr, sehr stark genutzt wird, zum Beispiel in Gewächshäusern. Da wird die Hummel in der Tomatenbestäubung eingesetzt. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das nennt sich Vibrations- oder Bassbestäubung. Die Hummel kennt man ja auch, die vibriert
Alter,
so stark.
Alter, was für ein Albumtitel, oder? Bassbestäubung?
Bassbestäubung, die vibriert so stark.
So ein guter Albumtitel, das merke ich mir. Also wenn ich doch nochmal Rapper werden sollte, das erste Album ist Bassbestäubung.
Du bist dann der Bass der Rhymes quasi.
Irgendwie sowas.
Der Bestäubung. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aber das ist so, da werden die halt noch eingesetzt in diesen Bereichen, in Gewächshäusern für die zum Beispiel eben Tomate, damit der Pollen wirklich rausgeschüttelt wird aus der Blüte.
Und mittlerweile habt ihr dann ja auch, also erstmal habt ihr diese Plattform, die ist ja nicht mehr klein, sondern die ist schon, ich glaube, mittlerweile sogar die größte Plattform für Imker und Landwirte weltweit, wenn ich das richtig weiß, oder? Die Online-Plattform. Und ihr habt über 25.000 Bienenvölker da drauf vermerkt. Aber ihr habt auch noch andere Umsatzträger, also zum Beispiel ja den Verkauf und die Vermarktung von Honig, einerseits von euren Imkern, die auf dieser Plattform schon sind, oder auch aus eigener Produktion. Ich glaube, ihr produziert ja, habt ja auch eigene Bienenvölker, die dann Honig produzieren. Und drittens, und das finde ich auch einen sehr interessanten Zweig, ist, dass ihr eigentlich noch den Landwirten weiter oder den Landwirt weiter unterstützt bei der Effizienz der Bestäubung. Ne? Also ihr habt ja verschiedene technische Tools dann teilweise auch, um überhaupt erstmal zu berechnen, wie viel Insekten, wie viel Bienen zum Beispiel für die Fläche benötigt werden und wie der Ertrag dann dadurch auch gesteigert werden kann, oder? Kannst du das mal so ein bisschen erklären, diese anderen beiden Umsatzträger noch?
Ja, klar. Also grundsätzlich ist das Netzwerk für uns Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Tätigkeiten von uns. Denn dort registrieren sich unsere Imkereien, mit denen wir eben zusammenarbeiten. Dort erfassen wir Daten, einerseits zu den Bienenstandorten, zu der Bienengesundheit, andererseits zum Imker selbst etc. Und dann haben wir im Grunde zwei neue Touchpoints kreiert, kann man sagen, die Bee-Sharing-Welt des Netzwerkes wirklich fokussiert auch weiter für die Imker zu entwickeln und andererseits den sehr spezifischen Bedarf von Landwirten auch besser gerecht werden zu können. Genauso wie den sehr spezifischen Bedarf für Händler im Honigbereich beispielsweise auch besser gerecht werden zu können, gibt es eben diese zwei separaten Touchpoints. Der eine Touchpoint nennt sich bestaubungneugedacht.de. Dort haben wir tatsächlich weltweit den ersten Bestäubungsrechner an den Start bringen können. Letztes Jahr im November haben wir den gelauncht. Und der ermöglicht es Landwirten zu berechnen, wie viele Bienen er braucht, welche Bienenarten überhaupt sinnvoll für sein Anbauerzeugnis eingesetzt werden können. Und nicht zuletzt auch der Return on Invest der Bestäubung, denn am Ende ist für den Landwirt das natürlich immer auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Das heißt, er muss überlegen, wenn ich einen Euro investiere, was habe ich dann am Ende möglicherweise an mehr Ertrag? Und das ist etwas, was wir eben über diesen Touchpoint bestäubungneugedacht.de gelöst haben. Gleichzeitig gibt es dort noch ein Abruftool. Das heißt, der Landwirt bekommt, wenn er bei uns mal seine Bestäuber bestellt hat, eine E-Mail mit einem sogenannten Dash-Button geschickt und er nennt uns vorher einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen und innerhalb dieses Zeitraums ist dieser Button im Grunde scharf geschaltet und wenn er den drückt, dann bekommt er seine Bestäuber innerhalb von 1 bis 3 Werktagen von uns zur Verfügung gestellt. Das ist so der Touchpoint bestäubungneugedacht.de, den auch viele, nicht nur Landwirte selbst nutzen, sondern zum Beispiel auch Berater in der Landwirtschaft. Wir arbeiten ja zusammen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Organisationen, von eben Erzeugerorganisationen, Beratungsorganisationen wie der Esteburg oder dem KOB, bis hin zu Betriebsmittelhändlern wie zum Beispiel einer BayWa oder einem Pfeil in Österreich oder einer RWZ oder ZG hier in Deutschland, die sehr, sehr stark darin sind, ganz nah dran zu sein an ihren Landwirten und eben auch da am Markt auch dran zu sein und Neuheiten ihren Landwirten dann auch wirklich hieb- und stichfest vorstellen zu können. Und dafür haben wir dieses Tool entwickelt, dass eben auch die Berater eine Möglichkeit haben, überhaupt mal zu berechnen, was braucht denn mein Landwirt. Der zweite Touchpoint ist eben echt ehrlicher Honig. Und das hast du eben schon gesagt, wir haben natürlich irgendwann mal gemerkt, Mensch, jetzt ist Juni, auf der Nordhalbkugel ist eigentlich alles sozusagen schon verblüht, was von uns bestäubt werden kann. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann haben wir im ersten Geschäftsjahr angefangen, den Honig unserer angeschlossenen Imkereien zu vermarkten. Wir haben mittlerweile eine eigene Honigmarke, wo wir uns aber auch auf 4 Honige konzentrieren, die liebsten Honige der Deutschen. Was machen wir da anders? Wir sind da einfach sehr.
Was sind die liebsten Honige?
Das ist Waldhonig, Blütenhonig, Rapshonig und natürlich der Stadthonig, nicht zu vergessen. Das sind die 4 Sorten, die wir da anbieten. Und was wir da eben anders machen als andere, ist, dass wir da sehr transparent einfach die Analysen hochladen. Das heißt, man kann sich angucken, was steckt da überhaupt drin in dem Honig, sind da alle gesetzlichen Regularien eingehalten, etc. etc. Und wir weisen auch die Imker aus, die sozusagen den Honig dort geliefert haben, um da einfach maximale Transparenz in den Markt zu bringen. Daneben gibt es dann aber auch noch andere Kunden, Kunden, die selber sehr viel Wert auf hochwertigen Honig legen, die den Honig dann verwenden, um ihn entweder zum Beispiel selber in Gläser zu bringen und selber zu vermarkten. Das ist so dieser White-Label-Bereich, den wir haben. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbeispiele für Honig als Süßungsmittel. Ja? Ob das in der Lebensmittelindustrie der Fall ist, weiß ich nicht, in Richtung Großbäckereien gedacht, die das für ihre Brote gerne verwenden oder Limonaden, Säfte oder Müslis etc. etc. Ich glaube, viele haben einfach ein großes Interesse an natürlichen Süßungsmitteln und gerade im Honigbereich hat man in den letzten Jahren, vielleicht habt ihr es mitbekommen, auch einfach massiv Probleme gehabt mit Verfälschungen, mit aber auch Honigen, die falsch deklariert wurden oder ähnliches. Also es gab also einfach so ein Stück weit Qualitätsprobleme auf der Honigseite und diese Qualitätsprobleme, die haben wir sondiert, die haben wir uns vorgenommen und wir glauben, dass wir da heute schon viele dieser Probleme gelöst haben und arbeiten auch stetig und dauerhaft daran, noch besser zu werden, also noch mehr Transparenz sozusagen in dieses Produkt Honig zu bringen, weil man hat natürlich immer vor Augen seinen Imker im Dorf oder um die Ecke, bei dem man sein Honigglas kauft, aber das ist natürlich gerade im industriellen Bereich keine Quelle für eine Großbäckerei beispielsweise, wo sie dann genug Honig bekommt. Und da wollen wir es einfach ganz gezielt anders machen, besser machen, als es der Markt momentan kann. Und da erfahren wir auch sehr, sehr positives Feedback aus dem Markt.
Hm. Wir haben ja auf jeden Fall in der Vorbereitung uns eingelesen, so ein bisschen natürlich in das Thema und gemerkt, dass die Deutschen hier natürlich wie bei anderen Geschichten auch ein Spitzenblatt im weltweiten Honigverzehr einnehmen, nämlich 1,1 Kilo verbraucht der Deutsche pro Kopf im Jahr im Schnitt. Und dabei sind aber nur 20% der in Deutschland verbrauchten Honigmenge eben aus Deutschland selbst oder aus deutscher Produktion und der Rest muss importiert werden und oft eben auch aus Nicht-EU-Ländern. Und das führt dann dazu, dass du eben schon angesprochen hast, dass eben oft auch gefälschter Honig in Umlauf gebracht wird, auch zum Beispiel aus China und so weiter. Wie kann man denn so einen Honig fälschen und vor allen Dingen, wie könnt ihr das dann kontrollieren, dass es sich um echten Honig handelt?
Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich Honig fälschen kann man, das kann man auf verschiedenste Art und Weise. Das kommt ein bisschen darauf an, was mein Kunde möchte sozusagen, was halt viel gemacht wurde in der Vergangenheit. Beispielsweise in Ursprüngen China ist, dass den Bienen Zucker zugefüttert wird. Der Honig wird unreif geerntet und dann wird er in Trocknungsanlagen danach nochmal nachgetrocknet, damit man einfach eine höhere Pro-Volk-Produktion im Jahr generieren kann. Das finde ich in China auch hochinteressant. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau vor Augen, aber wenn man sich dort die Völkerzahlen anschaut und den Honighandel anschaut und daneben hält, dann haben die mit Abstand die produktivsten Völker der Welt und die nutzen eigentlich keine anderen Bienen und haben jetzt auch nicht unbedingt die wesentlich bessere imkerliche Praxis, die denen das ermöglicht. Das heißt, aus solchen Daten heraus alleine kann man sich schon ableiten, dass da irgendwo im Markt eine Schieflage herrscht, vorherrscht. Und da muss man einfach so ein Stück weit im Markt drin sein. Man muss den Markt sehr, sehr genau sondieren und man muss vor allem gute Labore haben. Und da ist Deutschland tatsächlich auch einzigartig weltweit. Wir haben die höchste Labordichte auch für Lebensmittel und vor allem auch für Honig. Selbst neuseeländischer Manuka-Honig wird gerne in Deutschland analysiert, weil wir ja einfach sehr, sehr gute versierte Labore haben, mit denen wir da auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und dafür muss man einfach ein sehr engmaschiges Qualitätsmanagement aufziehen. Man muss State of the Art immer die Analyseverfahren wieder auf den Prüfstand stellen, schauen, welche neuen Analyseverfahren gibt es, welche Fälschungsmethoden gibt es aber auch am Markt, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wie so häufig, wie eigentlich bei allem, wo kriminelle Energien im Markt vorhanden sind, sind natürlich die Kriminellen, die da unterwegs sind, den Guten oftmals einen Schritt voraus. Das Einzige, was man da machen kann, ist, dass man bestimmte Ursprünge beispielsweise aufgrund struktureller Probleme komplett ausschließt. Denn wir haben beispielsweise hier Probleme mit chinesischen Ursprüngen in den letzten Jahren gehabt in Deutschland, wo wir massiv getrocknete Ware oder auch Zuckerlösungen, die zugefüttert wurde, in den deutschen Markt importiert haben oder in den europäischen Markt importiert haben. Und das sind dann so Ursprünge, die wir auch kategorisch ausschließen für unser eigenes Importgeschäft.
Und also euren Honig kann man ja einerseits unter echtehrlicherhonig.de kaufen, also online, aber ihr habt ja auch ein Geschäft im Handel, ne? Ihr habt, glaube ich, über 500 Einzelhändler in Deutschland oder in der Dachregion, die ihr mit eurem Honig beliefert, ne?
Ja, genau. Also wir sind vor allem im norddeutschen Raum unterwegs, haben aber unsere Fühler auch mal in andere Regionen schon ausgestreckt. Ich glaube, mittlerweile in über 600 Märkten vertreten mit unserer Eigenmarke und wie gesagt eben mit den anderen Produktkategorien, wenn man so will, White Label und Industrie, auch wahrscheinlich in anderen Produkten, die auch im Lebensmitteleinzelhandel zu finden sind, unterwegs. Genau, und was wir da eben machen, ist vor allem auch eben auf deutsche Ware zu setzen. Das ist, finde ich, ganz entscheidend. Also wenn ihr mal im Supermarkt aktuell seid und die Glasware euch anschaut, dann steht dort hinten größtenteils eine Mischung aus EG und Nicht-EG. Ländern. Der Herr Hefeka, der europäische Präsident der Imker sozusagen, der hat das mal ganz witzig auf den Punkt gebracht. Im Grunde steht da hinten drauf, dass der Honig nicht vom Mars kommt. Das war es aber auch. Und das trifft es ganz gut. Also ich sag mal, wenn man Honigmischungen hat, wo sämtliche Ursprünge weltweit reinfließen können, dann weiß man auch einfach am Ende gar nicht mehr, was wirklich in dem Honig drinsteckt. Und wir machen uns sehr stark dafür, dass man damit eben wieder verstärkt versucht, wirklich auch Single-Ursprünge, also Einzelursprünge in den Lebensmitteleinzelhandel zu bringen, weil man die einfach viel besser kontrollieren kann und viel besser Handelsbeziehungen aufbauen kann, die man besser unter Kontrolle hat auf Dauer.
Wenn okay, dann du hast jetzt auf jeden Fall schon mal sehr gut erklärt, auf was man achten muss, wenn man jetzt euren Honig oder wenn man generell Honig kauft im Supermarkt. Euren Honig natürlich bestenfalls, dann hat man die volle Kontrolle. Ansonsten muss man darauf achten, dass es möglichst aus eine deutsche Herkunft hat und keine gemischte Herkunft. Was ich mich gefragt habe, also ich meine letztendlich, wenn nur 20% des Bedarfs aus Deutschland selbst heraus gedeckt werden kann, ist es möglich, das in signifikanter Weise in den nächsten Jahren irgendwie zu steigern, oder ist man so oder so immer weiter auf Importhonig angewiesen?
Ja, also dazu muss man halt auch wissen, dass diese 90.000 Tonnen ja nicht alleine in Deutschland konsumiert werden, sondern das ist das Handelsvolumen, was auch durch Deutschland geht. 20.000 Tonnen werden von deutschen Imkern produziert und wir sehen schon einen deutlichen Trend, dass aus diesem Trend der Hobby-Imkerei so ein Stück weit die Nebenerwerbsimkerei sich geformt hat und auch aus den Nebenerwerbsimkern heute viele sich dazu entscheiden, auch in den Haupterwerb zu gehen. Und wir wünschen und hoffen uns, dass wir dort eine stärkere Produktion auch in Deutschland bekommen. Und im Übrigen, und das zahlt so ein bisschen auf die Betrugsprävention ein, wollen wir eben über ein Tracing-Tool, ein Traceability-Tool, was wir unseren Imkern mit an die Hand geben, ab dem nächsten Jahr, ab der Honigernte 2021, auch starke Prävention schon betreiben für Honigfälschungen beispielsweise. Wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass wenn Honigfälschungen in den Markt gelangen, das oftmals auch über die Produzenten passiert und dass sich dann Honigfälschungen auch sehr lokal erstmal verbreiten. Das hat was damit zu tun, dass Honigernten ja auch sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Imker aber sein festes Programm an Honig hat natürlich, was er auch weiterhin anbieten möchte. Wenn aber dann eine schlechte Honigernte auf einer Sorte hat, die er zum Beispiel sehr gut verkauft hat, dann kauft er dazu. Und so können wir im Grunde auch mit Hilfe von Algorithmen, mit KI im Grunde da auch schon sehr frühzeitig erkennen, Mensch, ist hier ein Risiko, ist hier vielleicht schon eine sehr, sehr schlechte Erntesituation bei insgesamt sehr gut laufenden Honigabsätzen und müssen wir da vielleicht etwas genauer hingucken. Und das ist im Grunde das, was wir jetzt in den nächsten Jahren entwickeln werden, gemeinsam mit unseren Imkern, gemeinsam mit den Verbänden, gemeinsam mit unseren Kunden aber auch, die den Honig dann am Ende ja bekommen, nicht nur der Endverbraucher, sondern auch unsere Businesskunden. Und da wollen wir wirklich ganz stark auf das Thema Traceability eben einzahlen und den Honig sozusagen erweitern um wertvolle Daten, damit man dort in Zukunft sicher sein kann, dass der Honig nicht verfälscht wurde oder sicherer auch sein kann. Ich glaube, absolute hundertprozentige Sicherheit hat man wahrscheinlich nie.
Das heißt, euer Impact als B-Sharing ist eigentlich ja eben nicht nur, dass ihr da Angebot und Nachfrage von Landwirten und Imkern zusammenbringt, sondern dann bringt ihr eigentlich auch eine Menge Transparenz mit in den Markt, so wie ich das verstehe. Ich glaube, ihr sorgt ja auch für faire Preise für die Imker, also da quasi auch dann für fairen Honig und auch für offensichtlich für Honig, der vernünftig gewandert wird, weil ihr da sehr stark darauf achtet, wie die Bienen eigentlich wandern. Ich glaube, jetzt auch, wenn man sich eure Organisation gesamt anschaut, dann sorgt ihr auch dafür, dass weniger Bienen sterben und dass generell diese, ich glaube, weiß gar nicht, ob man offiziell von der Bienenarmut sprechen kann.
Das kommt darauf an, welche Biene es betrifft. Also der Honigbiene geht es im Vergleich zu den Wildbienen natürlich schon deutlich besser. Da haben wir sogar leicht wachsende Völkerbestände. Die Wildbienen oder den Wildbienen, ihren wilden Schwestern, geht es deutlich schlechter. Da sind weiterhin über 300 Arten von über 500 Arten, die wir in Deutschland haben. Ausgestorben oder vom Aussterben bedroht.
Und macht ihr denn auch was gegen dieses Bienensterben?
Ja, weil grundsätzlich jede Beratung, die wir in der Landwirtschaft umsetzen, immer davon ausgeht, wie die Wildbienensituation beim Landwirt ist. Also das heißt, unsere erste Frage überhaupt, bevor wir überhaupt anfangen, über kontrollierte Bestäubung zu sprechen, ist, lieber Landwirt, lieber Erzeuger, Erzeugerin, was machst du denn eigentlich schon für Wildbienen? Hast du Insektenhotels? Hast du wilde Ecken? Lässt du das Gras auch mal einen Ticken höher wachsen und mähst es nicht gleich? Etc. Das sind alles so Fragen, die wir eben stellen, wonach man urteilen kann, ob die Wildbienensituation eben gut ist. Und wir geben da auch ganz klar Input für die Verbesserung der Wildbienensituation, denn das ist Bestäubung, die ein Landwirt am Ende auch nicht bezahlen muss. Und das ist ja auch in seinem ureigenen Interesse, auch aus der Ökonomie heraus, dass er die laufenden Kosten für die Bestäubung natürlich möglichst gering hält. Und ich denke, das ist auch nur ehrlich von unserer Seite, dass wir da ganz gezielt natürlich auch Maßnahmen mit begleiten, um die Wildbienensituation vor Ort zu verbessern. Das ist auch der Grund, warum wir damals angetreten sind. Wir wollen ja die Situation insgesamt für alle besser machen.
Und so beim Thema Nachhaltigkeit habe ich gleich noch eine Frage, die sich bestimmt auch viele Leute stellen, wenn es um Biohonig geht. Woher weiß man eigentlich, dass Biohonig Biohonig ist? Also als erstes denke ich da eigentlich immer daran, dass die Pflanzen, von denen die Bienen den Nektar haben, dass die Bio sein müssten dafür. Ist das richtig? Und wenn ja, wie kann man das irgendwie kontrollieren?
Ja, also grundsätzlich gibt es da Kontrollen. Es ist leider so oder Gott sei Dank so, dass wir den Bienen natürlich nicht diktieren können, wo sie hinfliegen. Und das ist ein typisches Problem der Bio-Imkerei, dass man natürlich nicht garantieren kann, dass die Bienen in ihrem Flugradius, der bis zu 5 Kilometer groß ist, nicht auch konventionelle Pflanzen anfliegen oder konventionelle Kulturen. Grundsätzlich gibt es da aber Vorlagen, je nachdem, es gibt ja nicht nur Bio, sondern es gibt ja dann auch immer nochmal die Verbandszertifizierungen wie Bioland, Demeter, Naturland etc., die dann bestimmte Themen nochmal schärfer regeln oder auch anders regeln, sich da voneinander abgrenzen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch so Auflagen wie, wenn man in zum Beispiel landwirtschaftliche Kulturen für Bestäubung wandert, dass man dann darauf achtet, dass es auch ein Demeter-Betrieb ist, wenn man Demeter-Imker ist zum Beispiel. Ah, ja. Und diese Auflagen, die werden auch kontrolliert. Also wir haben das auch, dass wir selber ja auch biozertifiziert sind mit unserer Imkerei. Und wir müssen auch nachweisen, wo wir standen. Das wird zurückverfolgt bis auf die Spritzpläne der Landwirte, wenn dort Unsicherheit irgendwo besteht. Grundsätzlich aber bin ich ganz bei dir, kann man den Bienen natürlich nicht sagen, flieg mal jetzt bitte hier nur bei Landwirt Liesje Müller, weil das ist die Biolandwirtin, und bitte nicht zum Nachbarn Schneider. Das funktioniert ja nicht. Ja.
Ist denn aber, also die meiste Honigproduktion in Deutschland, passiert die denn trotzdem an sozusagen festen Standorten, wo die Bienen immer auch an einem festen Standort sind? Oder ist es auch so, dass der meiste Honig auch von Bienen kommt, die selber wandern oder gewandert werden?
Also ich sag mal, zur berufsimkerlichen Praxis gehört das Wandern. Das ist nicht anders möglich, weil du bist ja als Berufsimker auf deinen Honig angewiesen. Das ist dein Hauptertrag. Jetzt stell dir vor, du hast feste Standorte und du bist jetzt, wie wir es die letzten Jahre erlebt haben, an einem Standort, wo die Böden total trocken sind. Trockene Böden bedeuten kein Nektar. Bedeutet kein Nektar, bedeutet kein Honig. Das heißt, wenn du als Imker sozusagen deine Produktionssicherheit erhöhen willst, dann kannst du nur das erzeugen, indem du wanderst. Und es gibt im Übrigen auch Honigtrachten, wie zum Beispiel Honig aus dem Schwarzwald oder Löwenzahnhonig oder was auch immer. Heidehonig auch als Beispiel, da kannst du ja nur in bestimmten Regionen diesen Honig erzeugen mit deinen Bienen. Und das heißt, sobald du das irgendwo professionell betreibst, ist es vielleicht mal eine Mischung aus Standort und Wanderimkerei, aber dass man seine Bienen dort bewegt, um eine Ertragsstabilität zu haben, das ist völlig normal. Und das muss auch so sein, denn ansonsten tragen die Imker ja ein wahnsinniges wirtschaftliches Risiko auch und können auch nicht die Vielfalt anbieten, die sie brauchen, um im Markt zu bestehen.
Ja, und ihr verkauft ja nicht nur quasi Honig, sondern habt eben auch selber mehrere Bienenvölker. Ich weiß gar nicht, wie viele habt ihr?
Aktuell 20 an der Zahl. Wir hatten mal wesentlich mehr, wir hatten mal über 100.
Und ein Bienenvolk sind 5.000 Bienen, 10.000 Bienen, wie viel?
Wenn die so aus dem Winter kommen, sind es so um die 10.000 und das schraubt sich dann hoch so zwischen 60.000 bis 80.000, wenn die auf voller Stärke sind. Also die wachsen wahnsinnig schnell, dann auch in den ersten Bestäubungen. Da kommt man kaum hinterher, mehr Raum zu geben, Honigräume zu setzen, aber auch vor allem erstmal den Brutraum entsprechend zu erweitern. Das geht dann richtig rasant los im Frühjahr. Das Bienenjahr dauert ja nur von April bis August, ist also relativ kurz, und in diesem Zeitraum entwickeln sich die Bienen eben.
Ah, heißt also auch, dass du, Ottmar, jetzt quasi der größte Arbeitgeber bei Geil Montag bis jetzt warst. Dann habt ihr quasi über 1 Million Mitarbeiter zur Hochzeit oder Mitarbeiterinnen zur Hochzeit. Ja, ja. Aber sozusagen, wenn wir jetzt mal auf die menschlichen Mitarbeiterinnen schauen, wie viele Leute seid ihr da ungefähr jetzt gerade?
Wir sind aktuell 12 Leute an der Zahl.
Ah ja. Und kannst du was zum Umsatz sagen oder so zur ansonsten Größe irgendwie von generell eurem Betrieb?
Größe, du meinst wahrscheinlich nicht die Quadratmeter, oder?
Nö, aber zum Beispiel Umsatz, aber auch irgendwie, keine Ahnung, die Massen an Honig, die ihr verkauft oder wie viele Kunden ihr habt zum Beispiel.
Ja, klar, gerne. Also wir bestäuben in Deutschland in etwa mehr als 2.500 Hektar Anbaufläche im Obst- und Gemüseanbau, das mit regionalen Bienenvölkern und eben mit nachhaltigen Bestäubern. Das ist so die Bestäubungsseite. Wir sind im Bereich Honig, ich denke in diesem Jahr auch auf einer sehr signifikanten Größenordnung unterwegs. Das wird man jetzt mal sehen, wie das Jahr ausläuft, aber haben über 1.300 Imker, du hast schon gesagt, über 25.000 Bienenvölker, die bei uns registriert sind im Netzwerk, die wir sozusagen für unsere Einkaufsbestreben auch nutzen können. Wir werden jetzt dieses Jahr, toi toi toi, aktuell sieht es sehr gut danach aus, die siebenstellige Umsatzgrenze knacken und haben uns trotz Corona ganz gut entwickelt. Da sind wir auch sehr, sehr happy drüber. Haben natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, keine Frage. Also wir sind jetzt nicht überrascht, dass wir uns gut entwickeln, aber dass man sich in so einer Zeit noch so positiv und gut entwickeln kann, das freut uns sehr. Und da haben wir natürlich auch ein wahnsinniges Backup von unseren Mitarbeitern, Gesellschaftern, aber auch von unseren Partnern erfahren. Das war ganz toll und da haben wir wirklich viel Unterstützung auch bekommen.
Ja.
Was ich in unserem ersten Gespräch, Ottmar, im September ziemlich spannend fand, eigentlich also euren Werdegang. Ihr habt ja 2014 als e.V., also als eingetragener Verein angefangen, habt dann 2016 eine GmbH gegründet und habt euch auch generell auch so vom Geschäftsmodell Stück für Stück weiterentwickelt. Und gerade so die ganze Zusammenarbeit mit den Landwirten, hattest du damals beschrieben, die ist schon gerade zu Beginn, wenn man eben noch ganz klein ist, sehr, sehr schwierig. Kannst du mal so ein bisschen diesen Lernprozess beschreiben, also wie ihr euch als Organisation weiterentwickelt habt, warum ihr auch zum Beispiel diese GmbH gegründet habt und was so diese Hauptschwierigkeiten waren, überhaupt erstmal in den Markt einzutreten und überhaupt erstmal eine relevante Anzahl an Kunden zu gewinnen?
Ja, gerne, klar. Also ich glaube grundsätzlich, was die Landwirtschaft angeht, kann man sagen, dass ein Jahr eigentlich kein Jahr ist. Und in der Landwirtschaft ist es, glaube ich, so als Komplett-Newcomer, dann auch aus der Stadt, war es unheimlich schwierig. Wir sind wirklich von Tür zu Tür gegangen. Guten Tag, ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Bestäubung reden. Haben uns da wirklich die ein oder andere zugeschlagene Tür gegeben, aber auch sehr, sehr offene Gespräche. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man sich immer gesprächsbereit zeigt, weiter in den Austausch tritt und auch die Geschwindigkeit des Marktes ein Stück weit akzeptiert, die man vielleicht von anderen Märkten so nicht gewohnt ist. Das ist uns ganz gut gelungen. Da muss man einfach stetig am Ball bleiben. Und ich finde den Austausch dort eben mit den Produzenten ist extrem wichtig, denn ich kann mir auf dem Blatt Papier die tollsten Lösungen ausdenken. Am Ende zählt die Praxis und ist es in der Praxis tauglich und wird es auch nachgefragt. Das ist das Entscheidende. Und da haben wir wahnsinnig viel dazugelernt. Wir sind am Anfang nur mit Honigbienen gestartet, haben dann relativ schnell festgestellt, Mensch, die wilden Insekten, darauf kommt es doch an. Und haben dann festgestellt, Mensch, von den wilden Insekten gibt es auch zwei, die man auch kontrolliert einsetzen kann. Also das Bestäubungsgeschäftsmodell hat sich da sehr, sehr dynamisch entwickelt am Anfang mit jedem neuen Wissen, was wir im Grunde generieren konnten. Gleiches gilt für den Honig. Auch im Honigbereich sind wir angetreten. Ich sag mal, mit Honig von unseren Imkern aus unserem Netzwerk und zu der Zeit, als wir den ersten Honig gekauft haben, war uns gar nicht so bewusst, dass es sozusagen so eine Transparenz-, Fairness- und Qualitätskrise gibt im Honigbereich. Heißt, dass die Imker nicht so fair bezahlt wurden, dass die Qualität der Honige in den Supermärkten das ein oder andere Mal durchaus kritischer zu sehen ist, zu hinterfragen ist, wenn man sich jetzt jüngst die Stiftung Warentest aus dem letzten Jahr anschaut, etc. Also auch da war eine wahnsinnige Lernkurve für uns da. Dann hast du noch gefragt, warum wir sind ja mal als Verein gestartet und wie dann eigentlich die GmbH gegründet wurde. Wir sind als Verein gestartet, um A, natürlich um unsere Gedanken zu ordnen, um einen geordneten Diskurs auch zu haben rund um dieses Thema Bestäubung, Imkerei und Co. Und wir sind ja da auch naturgemäß in einem Bereich unterwegs, wenn es erstmal sich um die Imkerei sozusagen dreht, wo wir einen sehr hobbygeprägten Bereich einfach haben, wo sehr viele Vereine eben existieren. Und da war für uns klar, Mensch, das muss ja ein Verein sein, was wir da vorhaben. Und das muss auch in Form einer Gemeinnützigkeit irgendwo möglich sein. Und unser Problem war damals wirklich, Geldgeber zu finden, ganz platt, die bereit gewesen wären, uns einen sechsstelligen Betrag für eine Digitalentwicklung zur Verfügung zu stellen. Das war damals halt noch nicht so das Thema. Und dann haben wir irgendwann, standen wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir können jetzt noch mehr Förderanträge ausfüllen und noch weiter versuchen, uns von Stiftungen, öffentlichen Trägern oder ähnlichen kleine Beträge für eine digitale Entwicklung eben einzuwerben. Oder wir versuchen es jetzt wirklich einmal professionell im Großen, denn uns war schon klar, dass da natürlich auch ein wirtschaftlicher Markt mit einhergeht, gar keine Frage. Und so haben wir dann 2016 die GmbH gegründet und haben uns dann mit Venture Capital finanziert, damit wir dieses Netzwerk programmieren können, was im Übrigen heute auch weiterhin noch kostenfrei ist. Also wir erheben da, solange keine Warenströme entstehen und gekauft oder bestellt wird, erheben wir da keinerlei Gebühren für, sondern stellen das kostenfrei auch zur Verfügung und das soll es auch bleiben.
Und ihr habt ja recht große Pläne eigentlich, ne? Also ihr wollt ja eigentlich auch stark expandieren, auch im Ausland. Was sind da so die nächsten konkreten Schritte in den nächsten Jahren?
Also wir waren mit den Zehenspitzen und wir hatten ja im Kontext von den USA ein bisschen drüber gesprochen, die letzten Jahre sehr, sehr stark im nordamerikanischen Markt schon unterwegs, haben den ausgiebig sondiert, haben dort Lieferantenkontakte mit regionalen Züchtern aufbauen können, haben Kontakte zu Imkern und Landwirten herstellen können, zu Landwirtschaftskammern, aber auch ganz allgemein zu anderen Startups aus dem Valley und konnten mal irgendwie ins Valley reinschnuppern. Wir sehen in den USA natürlich weiterhin politisch noch immer leider nicht ganz stabile Verhältnisse. Das wird man jetzt mal sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln, aber es sieht ja ganz gut aus. Aber wir sehen natürlich weiterhin auch noch, ich sag mal, Bewegungen oder Entwicklungen, Krisen, die noch nicht gelöst sind, wo man jetzt die nächsten 4 Jahre sicher sehen wird unter dem möglicherweise oder wahrscheinlich hoffentlich neuen Präsidenten, dass er diese Probleme eben angehen kann. Wir sind tatsächlich daher jetzt erstmal mit einem stärkeren Fokus Europa unterwegs, auch aufgrund der Pandemie. Und das ist sicher eine der großen Krisen, auch auf der anderen Seite des großen Teichs. Und sind dort tatsächlich jetzt mit den 10 Spitzen im französischen Markt, haben einen ersten Reseller mit Farmitour, einem digitalen Ag-Supply-Anbieter oder Betriebsmittelanbieter für Landwirte dort vor Ort und erfahren einen wahnsinnigen Support auch durch die französische Botschaft, die uns dort im Marktresearch unterstützt, die uns Kontakte macht, Intros macht zu spannenden Ansprechpartnern. Und wir werden jetzt im nächsten Jahr in Frankreich starten und wir sind ja schon immerhin in Österreich, Südtirol und in der Schweiz. Und auch Nordamerika ist nicht abgeschrieben. Da wird es aller Voraussicht nach aber erstmal mit einem, ich sag mal, sehr allgemeinen nordamerikanischen Fokus wahrscheinlich eher in Richtung Kanada starten. Und unser Ziel ist ganz klar, unsere Software und unsere Art und Weise, wie wir bestäuben und wie wir Honig auch wertvoller machen, mit Hilfe unserer Software das zu internationalisieren.
Ja, auf jeden Fall echt eine sehr, sehr spannende Story. Also ich finde, so von außen betrachtet, als ich das erste Mal über euch gelesen habe, hab ich das gar nicht so gesehen oder verstanden, dass ihr eigentlich ja ein Tech-Unternehmen seid, dass ihr also sehr viel Technologie auch bietet und auch weiterentwickelt und aufbaut, um Landwirte da zu unterstützen und Imker auch. Das finde ich eigentlich mit am spannendsten eigentlich an dem ganzen Ansatz. Ne? Also, dass man einerseits klar dieses Netzwerk, dieses Community-Ding hat für den persönlichen Austausch, aber dass man eigentlich vor allen Dingen auch guckt, wie man die vorhandenen Ressourcen bestmöglich einsetzen kann und auch nachhaltig einsetzen kann. Das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig auf jeden Fall.
Danke, auf jeden Fall. Und ja, es gibt natürlich, Gott sei Dank, auch immer mehr Player, auch im Bereich Bestäubung, die sich dann vornehmlich immer um sozusagen ein Insekt beispielsweise kümmern, um die Honigbiene, das digitaler machen und Co. Aber unser Ansatz ist wirklich immer der ganzheitliche und wir wollen da, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau in der Bestäubung. Wenn es eine Superbiene gäbe, die alles perfekt bestäuben kann, dann gäbe es auch nur eine, wenn die Natur das gewollt hätte. Die gibt es halt nicht. Ne? Und insofern geht es um die Vielfalt, um den Erhalt der Vielfalt, auch im kontrollierten, auch im professionellen Bereich. Und da ist uns wirklich viel dran gelegen. Ja.
Das ist eigentlich ja schon fast ein schönes Schlusswort. Wobei ich auch noch 2, 3 kurze, knackige Fragen habe. Du hast vorhin ihn schon erwähnt, den Manuka-Honig. Und bis jetzt dachte ich eigentlich auch immer, dass das der teuerste Honig der Welt wäre. Also wenn man Manuka-Honig googelt, ich glaube, das ist ja einfach dann Honig aus Neuseeland, dann kostet der schon mal gut über 100 Euro, also so 250 Gramm kosten da gut und gerne über 100 Euro. Dann habe ich jetzt aber im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal mehr gegoogelt und habe gesehen, dass eigentlich der teuerste Honig der Anza-Honig sein soll aus der Türkei. Ja. Der kommt da von der Schwarzmeerküste. Ja. Genau, hier steht sogar 700 Euro pro Kilo, ja. Soll aus einem Dorf kommen, was Ballyköy heißt, das heißt auf Deutsch so viel wie Honigdorf und ja, 300 bis 700 Euro pro Kilo kosten. Kannst du mir mal sagen, warum der Manuka-Honig oder hier jetzt dieser Anza-Honig, warum der so teuer ist und was an dem Honig so geil sein soll?
Ja, also im Prinzip auch hier gilt das Angebot und Nachfrage und Manuka ist nun mal eine Pflanze, die vor allem eben in Neuseeland oder nur Neuseeland in der Form vorkommt und damit auch eine gewisse Begrenzung einfach hat. Das heißt, es gibt nicht unendlich viel Manuka, aber Manuka hat zum Beispiel einfach aktive Stoffe, die antibakteriell wirken, gesundheitlich sehr positive Effekte eben haben und deswegen ist dieser Honig so gefragt. Anza-Honig beispielsweise, dem wird auch nachgesagt, dass er gesundheitlich sehr, sehr positive Wirkungen haben soll. Der ist sicher nicht in der Menge verfügbar, auch wie zum Beispiel Manuka-Honig verfügbar ist. Man kann aber insgesamt auch sagen, grundsätzlich im arabischen Raum oder auch im orientalischen Raum hast du wahnsinnige Nachfrage nach hochwertigen Honigen. Also Das sind wirklich Länder, die aus ihrer Tradition heraus einfach eine wahnsinnig starke Verbindung auch zu Honig haben. Und das ist, glaube ich, das, was man im Anzerhonig beispielsweise so ein bisschen sich widerspiegelt, dass insgesamt dort auch eine hohe Nachfrage nach sehr hochwertigen Honigen vorzufinden ist. Und neben dieser gesundheitlichen Wirkung einfach sehr, sehr wenig Angebot auf sehr, sehr viel Nachfrage trifft. Und das ist dann der Grund, warum dann so ein Honig mal so teuer sein kann.
Okay, klar, also wenn man in so eine türkische Baklava-Bäckerei geht, da sieht man natürlich, da wird auch viel mit Honig gearbeitet. Kann ich mir das ja so vorstellen, also Lasse zum Beispiel ist ja großer Whisky-Fan und wenn man bei dem zu Hause im Whisky-Salon steht, da siehst du schon mal den einen oder anderen teuren schottischen Whisky. Wenn ich jetzt bei dir mich zu Hause mal angucken, mich umschauen würde, dann stelle ich mir das so vor, dass dann irgendwo so eine Vitrine ist und da ist dann irgendwo auch so ein Döschen Manuka-Honig und wenn du mal richtig gut drauf bist und mit Freunden abends zusammensitzt, dann holt der Ottmar nochmal seinen Manuka-Honig raus und jeder darf einmal mit seinem kleinen Finger in den Manuka-Honig rein und da auch mal kosten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Hast du auch sowas zu Hause? Absolut, du hast meine Lebensrealität fast perfekt wiedergegeben. Das ist tatsächlich so. Ich habe ein Schränkchen voll mit Honigen. Ich kann in keinen Supermarkt gehen und das Honigregal mir nicht angucken. Ich kann in kein Land reisen und mir nicht irgendeinen spannenden Honig mitbringen, das funktioniert nicht. Also wenn du
das ist wahrscheinlich dann für dich auch einfach, jetzt mal ohne Scheiß, das ist wahrscheinlich für dich wie für so einen einfach als Connoisseur, wie so bei so einem Sommelier, kannst du wahrscheinlich auch Stunden damit verbringen, einfach Honig zu probieren, oder?
Ja, absolut. Und ich bin gar nicht so der Honig auf Brotesser, sondern ich liebe Honig pur. Und dann in allen Varianten. Von kräftig, zieh dir die Schuhe aus, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Buchweizenhonig oder was ganz Dunkles mal gegessen hat, bis hin zu einem Rapshonig. Die Norddeutschen sagen auch gerne Schneidehonig, auch was Leckeres, Feines. Also Honig ist so unglaublich vielfältig, dass du dort jedes Jahr auch wie bei einem guten Wein, und ich verstehe gar nicht, warum es keine Jahrgangshonige gibt, vielleicht ist das nochmal eine Idee, der wir irgendwann nochmal hinterhergehen. Ja. Aber ich verstehe gar nicht, warum man das nicht nutzt, dass wir hier eigentlich ein Naturprodukt haben, was auch jedes Jahr wieder anders schmeckt, was in jeder Region bei jedem Imker anders schmeckt, was schon an jedem Standort anders schmecken kann. Also es ist verblüffend, wenn du an einem Bienenvolk stehst und du machst die Honigernte, dann gehört natürlich dazu, einmal mit dem Finger oder mit dem Löffel, wenn man es ein bisschen sauberer mag, einmal den Honig zu kosten und zu schauen, Mensch, was steckt denn drin? Und allein da schmeckst du schon gravierende, krasse Unterschiede. Und das ist, finde ich, so faszinierend, dass die Tiere sozusagen die Natur einsammeln und du so geballte Natur probieren kannst. Das finde ich total faszinierend.
Ist ja auch, glaube ich, noch ein Produkt, wo sogar manche Leute, die sich ansonsten vegan ernähren, sagen, Honig, das ist noch okay, weil die Bienen meines Wissens nach kommen ja beim Großteil der Produktion irgendwie nicht zu Schaden. Und in dem Sinne kann man ja auch eine vernünftige Honigernte mit gesunden Bienenvölkern kombinieren, so wie man das zumindest bei euch sieht. Ich habe auch immer eigentlich gehört, dass Honig, also generell dachte ich eigentlich, dass jeder Honig so antiseptisch wirkt und so ein bisschen antibakteriell. Ja. Und man ihn deswegen ja auch ganz gut immer zur Erkältung irgendwie mit einnehmen kann. Mein Lieblingshonig ist der norddeutsche Rapshonig, den hast du ja auch gerade schon erwähnt, kann natürlich auch einfach auf die Sozialisierung hier zurückzuschließen sein. Ich finde aber auch generell, muss man sagen, dass ja Honig auch irgendwie ein mystisches Produkt ist. Also du hast es gerade schon gesagt, so im arabischen Raum, da gibt es eine ganz andere Honigkultur und ne, man sagt ja auch irgendwie in einem Land, wo Milch und Honig fließt und ja auch schon Aristoteles, habe ich gesehen, hat ja über die Bienen und den Bienenstaat gesprochen. Quasi irgendwie 300-400 Jahre vor Christus hat er sogar eine Historia, in seiner Historia Animalium hat er sie als Geschöpfe der Gemeinschaft und der kollektiven Arbeit eigentlich beschrieben. Und deswegen wollte ich dich jetzt zum Schluss nochmal fragen, was du ganz persönlich von den Bienen und deiner Arbeit mit den Bienen gelernt hast.
Jetzt muss ich kurz in mich gehen, weil ich glaube, es ist eine ganze Menge und ich glaube, du lernst auch stetig dazu. Ich muss dann immer an die Worte unseres Imkermeisters denken, der uns ausgebildet hat und gesagt hat, wenn das Bienenwissen 1 Meter ist, dann wissen wir 5 Zentimeter. Und so fühlt sich das auch jedes Mal an, wenn man wieder an die Tiere geht und du lernst eigentlich permanent von den Tieren. Was ich faszinierend finde, ist, Und das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Politologenbrille, die ich am Anfang auch auf den Bienenvölkern hatte, ist dieses, wie wahnsinnig gut organisiert so ein Bienenvolk arbeitet, dass ohne dass sie groß miteinander streiten oder sonst irgendetwas, jede Biene zum Wohle aller jederzeit weiß, was sie zu tun hat. Und das ist einfach faszinierend. Das fasziniert mich heute noch. Und ich glaube, ich werde es auch nicht schaffen, in meiner Zeit als Imker, in meiner Lebenszeit, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Aber vielleicht wäre ich ein Stückchen schlauer. Und ich würde sagen, das ist so etwas, diese Harmonie, diese Ruhe, die ein Bienenvolk ausstrahlt, trotz aller Emsigkeit. Ich glaube, das ist etwas, was jeder sucht auch im Leben, dieses Ausgeglichene irgendwo ein Stück weit. Ne? Und da ist für mich das Bienenvolk einfach ein sehr, sehr starkes Bild. Ja.
Also ich werde auf jeden Fall neben meiner Whisky-Sammlung jetzt natürlich auch eine kleine Honigsammlung aufbauen. Und
wenn ihr das nächste Mal nach Hamburg kommt, dann kommt doch mal mit an den Bienenstand, dann nehme ich euch mal mit.
Oh ja, gerne.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank, Ottmar, dass du dir Zeit genommen hast.
Dankeschön. Gerne, gerne. Vielen Dank euch.
Und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann am Bienenstand treffen können.
Das hoffe ich. Und
die Einladung nehmen wir gerne an.
Denkt daran, ne? Immer den echt ehrlichen Honig kaufen.
Absolut, absolut. Bloß kein Industriehonig aus dem Supermarkt.
Super, dann
also danke. Bis dann.
Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
Ja, Lasse, während meiner Corona-Zeit hier im Quarantäne-Office ist natürlich auch der ein oder andere Löffel Honig meine Kehle runtergeflossen. Und ja, ich habe den Honig schon immer zu schätzen gewusst, aufgrund eben seiner antiseptischen, antibakteriellen Fähigkeiten. Da habe ich auch schon immer dran geglaubt. Und wie ich auch im Podcast gesagt habe, mein Lieblingshonig eigentlich natürlich der norddeutsche Rapshonig. Der ist ja so ein bisschen zäher, so ein bisschen so dickflüssiger und heller. Und ja, bis jetzt habe ich den immer von dem deutschen Imkerverband gekauft. Aber ich werde jetzt in Zukunft mal den Honig von Ottmar probieren.
Ja, dem kannst du doch nicht trauen, den deutschen Imkerverband da. Das wird doch alles mit den, das haben die Chinesen doch schon längst unterwandert, da wird doch alles gepanscht und gestreckt und so weiter. Also man muss ganz klar sagen, Rapshonig definitiv, ehrliches Produkt aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein, esse ich auch sehr gerne. Ich bin generell ein Fan von so festem Honig, also so süßen Honig oder so flüssiger Honig, kann ich gar nichts mit anfangen.
Nee, deswegen irgendwie. Der aus der Spritztube, den mag ich auch gar nicht. Wie heißt der nochmal? Ja. Flotte Biene oder so? Nee.
Ja, also das ist glaube ich schon, also wenn man das kauft, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn das alles gepanscht, gestreckt und generell auch kein Honig eigentlich ist,
ja,
sondern
auf jeden
irgendwie
Fall.
Nur so Zuckerwasser.
Ja.
Von daher, nee, wenn dann fester Honig und am besten natürlich, glaube ich schon, entweder direkt irgendwie von einem Imker oder von kleinteiligen Strukturen. Da haben wir jetzt ja einiges gelernt zum Thema Honig von Ottmar. Vor allen Dingen natürlich auch, wie unterschiedlich Honig schmecken kann, dass es eigentlich auch sinnvoll ist, Honig vielleicht pur zu essen und gar nicht so sehr aus Brot zu schmieren. Nur.
Ja, Wind in meine Mühlen, finde ich auch auf jeden Fall gut. Da habe ich natürlich immer früher Ärger noch von bekommen, wenn man da mal mit dem Finger ins Honigglas gegangen ist. Aber ja, das konnte man sich auch echt gut bildlich vorstellen, genauso wie du deinen Whisky abends trinkst, dass Ottmar da nochmal den feinen Manuka-Honig aufmacht und dann darf jeder nochmal mit einem kleinen Löffel ins Glas rein. Da wäre ich gerne mal dabei und ich habe jetzt auch richtig Bock, einfach mal mich durch verschiedenste Honigarten durchzuprobieren.
Ja, also ich habe auch beschlossen, meine Whisky-Sammlung wird jetzt ergänzt durch eine kleine Honigsammlung. Wein und Kaffee und so weiter, das sind ja eigentlich auch so Themen, denen man sich mal widmen kann, jetzt gerade im Winter, wenn man nicht viel zu tun hat. Ja, also hochwertige Lebensmittel, dem kann ich generell viel abgewinnen und das Thema Honig ist jetzt bei mir auch so ein bisschen höher gewichtet als vorher.
Ja, das ist gut. Da haben wir hoffentlich heute wieder dann für Aufklärung gesorgt. Ansonsten muss ich sagen, war bei Ottmar noch ein großes Thema dieser Wechsel und diese klare Entscheidung von der Vereinsstruktur von B-Sharing hin zu einer GmbH. Das haben wir eigentlich häufig bei Sozialunternehmerinnen, dass wir auch feststellen, dass da irgendwo eine Erkenntnis da ist, dass eben der ganze Impact, die ganze Organisation nicht wirklich vorangetrieben werden kann, wenn man einfach ständig nur auf Spendengelder angewiesen ist oder auf irgendwelche Fördergelder und Anträge schreiben muss. Nee, das klappt eigentlich am besten, und breitet sich auch am besten aus, wenn ja, da eben ein vernünftiges Geschäftsmodell hinterliegt. Und das finde ich super spannend, wie Ottmar das gelöst hat, weil das ja echt ein komplexes Konstrukt eigentlich ist, wie sie auf einer digitalen Plattform wirklich ein Matching betreiben zwischen Landwirten und Imkern und ja, ihre digitale, künstlich intelligenten Bestäubungshilfen dann auch noch anbieten und selber Honig verkaufen. Also ja, total ein mannigfaltiges Geschäftsmodell, was aber anscheinend richtig gut klappt, wenn die jetzt mit 13 menschlichen Mitarbeiterinnen schon knapp 1 Million Umsatz umsetzen, ne?
Ja, ich war auch total begeistert. Deswegen hatte ich Ottmar ja hier auch so im Podcast eingeladen. Ich habe ihn im September kennengelernt, weil ich da so ein Accelerator-Programm konzipiert und organisiert habe. Und da hatten wir ihn als Mentor dabei. Und da bin ich halt mit ihm dann ausführlich ins Gespräch gekommen. Und mir war vorher auch nicht so ganz klar, wie umfangreich eigentlich das Tun von B-Sharing ist. Ich hatte halt, ich hatte mich kurz natürlich davor so ein bisschen damit beschäftigt, was die machen. Und deswegen hatte ich ihn ja auch eingeladen. Aber ich hatte eigentlich immer nur diese Plattform, also dieses Matching zwischen Imkern und Landwirten auf dem Zettel, dass da eben noch sehr viel mehr dran hängt, also sei es nun den Direktvertrieb von Honig und vor allen Dingen auch diese ganze Qualitätskontrolle, von der er ja gesprochen hat, ne? Dass also gerade dieses ganze Punchen halt irgendwie versucht wird, im Keim zu ersticken und zu schauen auch, wie man Qualität nicht nur sicherstellen kann, sondern wie man auch Transparenz da reinbringen kann. Und dann, und das ist ja ein neueres Thema, aber was sie jetzt eben groß voranbringen wollen, diese Bestäubungsrechnung, also dass Landwirte eigentlich schon im Vorfeld genau wissen können oder ausrechnen können, wie die Bestäubung am effizientesten ist, wie sie vor allen Dingen auch welche Mehrwerte, also ökonomische Mehrwerte, das dann auch für den Ertrag oder die Ernte bringt. Das finde ich schon ziemlich spannend und das zeigt mal wieder, dass man ja, dass man mit einem Geschäftsmodell, das klug durchdacht ist, eigentlich auch gesellschaftlichen Mehrwert oder in dem Fall dann primär ökologischen Mehrwert schaffen kann. Also, dass sich das nicht ausschließt. Ne? Einerseits Gewinne erwirtschaften oder halt ein klassisches Geschäftsmodell fahren und andererseits aber irgendwie einen gesellschaftlichen Impact zu generieren. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, klar, ein Verein ist am Anfang vielleicht immer so die erste Lösung, aber gerade wenn es ums Thema Gemeinnützigkeit geht, ist das halt auch wahnsinnig kompliziert und schwierig, da dauerhaft halt einen wirtschaftlichen Betrieb mit zu fahren, weil das Finanzamt natürlich immer kommt, ja, warum ist denn das jetzt, warum sind die Einnahmen dann gemeinnützig und blablabla.
Die dunklen Seiten der Gemeinnützigkeit.
Das birgt große Risiken. Also ich habe auch gerade einen Verein, den ich jetzt ja mitgegründet habe vor ein paar Jahren, Muddymarkt. Da geht es ja um nachhaltiges Veranstaltungsmanagement in Kiel. Und da haben wir jetzt auch gerade das Problem, der ist gemeinnützig, aber die meisten Einnahmen sind ja eigentlich dann durch so Getränkeverkauf und so weiter. Und man muss da immer sehr genau darauf achten, wie man das halt dann trennt. Also den gemeinnützigen Teil und den wirtschaftlichen Teil. Und oft ist es dann so, dass das Finanzamt das eine Weile mitmacht und dann aber ja, aus heiterem Himmel mehr oder weniger, das kommt dann letztendlich auch immer auf den Beamten oder auf die Beamtin an, die da für einen zuständig ist, das dann halt auch ändern kann. Und dann muss man plötzlich innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten zigtausend von Euro Steuern nachzahlen zum Beispiel. Und das kann dann echt dazu führen, dass dann halt das ganze Projekt tot ist oder insolvent geht, weil man diese Steuernachzahlung nicht mehr leisten kann und weil man vor allen Dingen natürlich dann auch, wenn man die Gemeinnützigkeit verliert, plötzlich keine Spendenbescheinigung mehr ausstellen kann, vielleicht Förderungen, die man erhalten hat, nicht mehr bekommt, beziehungsweise auch sogar zurückzahlen muss. Ich hatte das mehrmals schon, also auch bei einem anderen Verein, wo es um ein Festival ging, da war das genau das gleiche Thema. Also von daher ist es, glaube ja, ich gerade wenn man so groß denkt wie Ottmar, ist es absolut richtig, da wirtschaftliches Unternehmen draus zu bauen. Und der Verein, der hat ja trotzdem seine Daseinsberechtigung. Der ist ja nach wie vor existent sorgt halt dafür, dieses Netzwerk auch ideell mit Leben zu füllen.
Und so wie du das beschrieben hast, kann man eigentlich auch schon sagen, dass wirtschaftliche Lösungen für gemeinwohltätige Zwecke eigentlich auch per Gesetzgebung diskriminiert werden. Da damit ja eigentlich so ein bisschen so ein Weg geebnet wird und vorgezeichnet wird, dass wirtschaftliche Lösungen eigentlich auch nur für wirklich wirtschaftlich gewinnorientierte Vehikel oder Firmen da sein können. Ich glaube, das bricht ja die GmbH ein bisschen auf, aber die hat ja auch nicht alle Rechte, die ein Verein beispielsweise hat und alle Möglichkeiten, die ein Verein beispielsweise hat. Also genau, da arbeitet ja unter anderem auch unser lieber Kollege Armin Steuernagel dran, um das Thema ein bisschen aufzuweichen mit seiner Purpose GmbH. Ja, zu Ottmar wollte ich noch auf jeden Fall sagen, dass es ganz interessant ist. More Than Honey ist, glaube ich, 2012 oder 2013 rausgekommen und hat da, glaube ich, auch wirklich nochmal eine Lanze für die Bienen gebrochen und gezeigt, wie wichtig die sind. Ja, auch mit einem auf der einen Seite auch dunklen Bild, was sie da aufzeigen, dass wenn die Bienen weg sind, eigentlich die ganze Natur stirbt. Das war, glaube ich, ziemlich wichtig. Und eine andere Geschichte, die, glaube ich, 2-3 Jahre später rausgekommen ist, ein Buch nämlich, heißt Die Geschichte der Bienen. Und da wird anhand von ja, so einer etwas wohlhabenderen, ich glaube, schwedischen Familie, in so einer historischen Romanvorlage auch die Geschichte der Honigbienen nachgezeichnet. Das war auch ein mega erfolgreiches Buch. Habe ich natürlich leider nicht gelesen, aber ich habe es verstanden.
Das zeichnet dich aus, Paul.
Genau, das
Bücher zu verstehen, Themen zu verstehen, ohne sie gelesen zu haben, das kann nicht jeder, aber du kannst es auf jeden Fall.
Muss auf jeden Fall auf die Literaturliste kommen und ist auch nochmal ein Tipp für alle Leute, die Bienen wirklich interessieren, weil da steckt auch, wie Ottmar gesagt hat, wirklich nochmal viel mehr hinter, als man denkt. Also selbst ein Bienenexperte wie Ottmar sagt ja, er hat vielleicht irgendwie 3, 4 oder 5% der Bienenthematik irgendwie verstanden, begriffen und erfasst, geht zurück bis sogar noch Aristoteles, der da über die Bienen geschrieben hat als soziales Wesen. Also sehr, sehr großes und sehr, sehr spannendes Thema. Und ich freue mich, wenn wir Ottmars Einladung vielleicht mal annehmen können und bei so einer Bienenwanderung oder bei so einem Aufsetzen von so einem neuen Bienenstaat dabei sind. Das ist irgendwie was Geiles und ich habe auch selber richtig Bock, muss ich sagen, mich dieser Imker-Thematik mal zu widmen. Das ist irgendwie auch ein stylisches, ein cooles Hobby. Das ist noch ein bisschen actiongeladener als jetzt Rosen schneiden, glaube ich, und Rosen züchten. Und du baust auch irgendwie was auf, der Mensch will ja auch dauernd was aufbauen, deswegen gibt es ja auch so viele Computerspiele mit Farmville und irgendwie Harvest Moon und so, wo man einfach nur eigentlich ja Dinge aufbaut oder Minecraft, wo man die ganze Zeit nur irgendwelche Höhlen buddelt, weil der Mensch, der will irgendwie auch was aufbauen und stetig an was arbeiten, das ist so der jahrtausendalte Landwirt in uns und das kann man mit Bienen halt, glaube ich, auch einfach perfekt machen, wenn du da so 25.000 Freundinnen im Garten hast und Jahr ein, Jahr aus denen was Gutes tust und die tun dir auch noch was Gutes, indem du den Honig bekommst. Also finde ich ein tolles Konzept.
Ja, also ich würde auf jeden Fall deinen Honig dann auch öfter mal probieren und vorbeikommen. Ich habe ja leider weder einen Balkon noch einen Garten, deswegen bei mir fällt es erstmal weg.
Ja.
Ich muss mich weiterhin auf Honigkonsum und
naja, du könntest natürlich auch einfach einen Raum abschließen, sodass deine Tochter da nicht reinkommt. Dann lässt du halt das ganze Jahr das Fenster auf, dann sparst du auch natürlich Heizkosten und dann leben halt die Bienen in einem Raum. Also tu mal nicht so, als ob du das nicht auch können könntest, wenn du wolltest.
Ja, das stimmt, das könnte ich eigentlich machen. Das Kinderzimmer wird zurzeit eh noch nicht so richtig genutzt. Genau. Also da könnte man durchaus auf jeden Fall auch nochmal eine kleine Zwischennutzung einbauen und entsprechend so einen kleinen Bienenstock aufbauen, ja. Ich werde das mal zu Hause besprechen, ich gehe mal schön davon aus, das wird eine kontroverse Diskussion, aber vielleicht kann ich ja Erfolge vermelden.
Bin ich gespannt. Ja. Ja. Ansonsten noch, genau, der Unterschied zwischen auch wirklich den professionellen Honigbienen und den Wildbienen fand ich nochmal super interessant, dass
ja,
auch das mal gesagt
hatte ich,
hat,
das hatte ich tatsächlich
die haben
auch nicht auf dem Zettel,
die Strategie Wildbiene first, also mit jedem Landwirt, mit dem die sprechen sie erstmal darüber, hör mal, wie geht's denn deinen Wildbienen und haben die hier überhaupt Gras, was hoch genug ist? Auch interessant, dass die Bienen meistens dann im Boden sitzen. Ne? Ich dachte irgendwie, die nehmen sich dann immer so einen ausgehöhlten Baumstamm und haben dann da ihren Bienenstock drin. Nee, die sitzen häufig im Boden drin und die Wildbiene, die ist ja auch die Biene, die wirklich vom Aussterben bedroht ist.
Ja, aber es gibt ja immer noch oder mehrere hundert verschiedene Arten, allein nur in Deutschland. Ich glaube 500, hat der Ottmar gesagt. Das ist ja echt auch schon enorm. Ja, das hat man immer nicht so auf dem Zettel. Bei Hummeln wusste ich, dass die in der Erde wohnen. Da habe ich das schon öfter beobachtet, dass die irgendwie einfach so auf dem Boden gekrabbelt kamen.
Wusstest du auch, dass Hummeln nicht stechen?
Ja, die beißen die nicht irgendwie
genau,
sogar?
Genau, die können beißen, ja. Aber Hummeln ja, eigentlich echt ungefährlich. Meine Oma hat mir immer gezeigt, wie man Hummeln streichelt, weil die ja auch
ja,
so ein ganz weiches
lustig,
Fell
ne?
haben. Ne?
Die sind einfach so knuffelig, diese Hummeln. Also ich, vielleicht will ich einfach auch noch nicht nur Bienenzüchter werden, sondern Hummelzüchter auch.
Vielleicht Hummeln auch bestes Insekt.
Ja, Hummeln passen vielleicht auch noch besser ins Kinderzimmer.
Ja, Top 3 meiner Insekten auf jeden Fall Hummeln.
Weil die auch so gemütlich sind einfach, ne? So flauschig.
Ja, die
so
sind
gemütlich.
Einfach so flauschig, die sind ästhetisch und die machen meistens halt auch keinen Stress.
Ja, und du bist ja ein großer Hip-Hop-Fan und deswegen, du hast jetzt ja auch schon den Albumtitel für dein erstes Hip-Hop-Album, wo dann wahrscheinlich sicherlich auch eine, genau, Bassbestäubung bei Paul Berg und da ist dann ja auch sicherlich eine Hummel auf dem Cover, oder?
da muss eigentlich eine Hummel drauf sein, ja klar. Ja, ich muss mir das nochmal anschauen, wie die Bassbestäubung dann von, mit den Hummeln dann wirklich aussieht, aber ansonsten könnte man vielleicht auch eine tolle Fotografie nehmen von so einer Live-Bassbestäubung. Ich weiß nicht, ob das dann, das, ob das Thema dann so rüberkommt, aber irgendwie sowas machen wir. Genau, ja, also spannend. Haben wir heute auch noch mehr mitgenommen als nur Honigwissen.
Sondern absolut, zu guter Letzt. Cover,
Album-Cover-Ideen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben wieder einiges gelernt, einiges mitgenommen. Letzte Woche ging es ja schon, da wo du noch schwer krank warst, ging es ja schon mit Carson um Bananenkolonialisten in der Karibik, was die da alles für einen Schindluder getrieben haben und wie man es besser machen kann, wie man CO2-neutrales Obst in den Umlauf bringt. Heute diese Folge jetzt Honig. Also wie gesagt, viele interessante Themen, was wir auch im Februar mal angehen werden, Paul, ist das World Economic Forum, das kennen wir ja, wo sich seit Jahrzehnten die großen, die meistens Männer dann ja auch aus Politik und Wirtschaft treffen und diskutieren, was man alles so Tolles machen kann, ist ja ziemlich in Verruf geraten, aus bestimmten Gründen, vor allen Dingen natürlich, weil sich da meistens Leute treffen, die alles andere als nachhaltig dann irgendwie agieren. Und im Februar in Davos findet es vielleicht wieder statt. Mal gucken, wegen Corona vielleicht auch nicht. World Economic Forum. Es gibt ja immer schon so Parallelveranstaltungen. Jetzt gibt es eine neue Veranstaltung, die heißt Best Economic Forum. Und die wird auch im Frühjahr stattfinden. Und wir werden mal den Michi, den Initiator, einen der Initiatoren, vielleicht dann mal im Februar dann einladen, wenn gleichzeitig das Original in Davos stattfindet. Und mit ihm darüber sprechen, wie man Wirtschaft neu denken kann. Und jetzt könnt ihr aber schon, wenn ihr Lust habt, vor allen Dingen, wenn ihr selbst vielleicht ein Unternehmen habt, also egal ob Mittelständler oder Startup oder so, könnt ihr euch an einer Online-Petition beteiligen. Und zwar, das werden wir euch auch gleich in den Shownotes verlinken, besteconomicforum.org und dann /online-petition. Da gibt es eine Petition, die dafür wirbt, wie gesagt, dass nicht nur Social-Business-Unternehmen oder Startups, sondern vor allen Dingen auch mittelständische Unternehmen sich da gemeinsam zusammenschließen und auch die Politik auffordern, dass da endlich die Rahmenbedingungen richtig gemacht werden, dass sich nachhaltiges Wirtschaften auch lohnt auf den verschiedenen Ebenen. Und das ist, glaube ich, sehr unterstützenswert. Und das Vorhaben ist generell auch auf der Seite da sehr schön dargestellt. Und das wollte ich zumindest nochmal hier kurz erwähnen im Auto.
Sehr gut. Währenddessen habe ich gegoogelt und gesehen, dass es leider eine Band gibt, die heißt Hummel, besteht aus den Mitgliedern Hummel und Hummel und ihre Platten heißen Bassbestäubung, Knospe und Blütenpracht. Die machen nämlich statt Hummelflug so Noise Rock Insektenmucke. Also komischerweise gibt es das Album schon, Bassbestäubung. Ja, das können wir also vergessen.
Ja, da muss man irgendwie flexibel sein. Bassbestäubung.
Aber das ist Noise Rock, das ist kein Hip-Hop und Bassbestäubung klingt oder eigentlich nach
Hip-Hop. Genau. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen kreativ werden, Paul.
Das werden wir mit Honig im Mund. Also, bis dahin klinke ich mich langsam raus und werde jetzt mal schauen, ob wir auch noch Honig da haben.
Ja, guten Appetit, bis dahin, Paul.
Tschüss.